Herzlich willkommen zur Folge 917 des Sneak Pods. Wir sind in Frankreich und haben es uns in diesem Haus mit ein paar Gemälden gemütlich gemacht. Wir besprechen für euch den Film Die Farben der Zeit. Mit mir hier, immer die Hand am Pinsel, in seiner Paraderolle als Claude Monet, Robert Krüger.
Ich wurde von Victor Hugo angebaggert.
Dann darfst du auch die Hand an deinem Pinsel haben.
Und der Mann, der immer noch seinen Katzenfilter anhat, Christoph Perner.
Bonjour, Monsieur. Wie geht's euren Schafen? Und Stefan Giesbert versucht noch, seine Mitbewohnerin zum Aktgemälde zu überreden. Also zum Akt. Wie nennt man das? Aktsitzen.
Ja. Ja. Bonsoir. Oder Akt stehen, oder wie war das?
Akt stehen, ja.
Die stand mehr, ja. Ich dachte, er kommt von seinem Ayahuasca-Trip runter. Dieses Wort macht einem Knoten in die Zunge.
Ja. Ja, aber damit ist die Droge der Wahl auch klar.
Ja.
Bis zu 6 Stunden langer Trip, habe ich irgendwie gelesen. Das kann echt...
Ja, es knallt.
Wird eine lange Sendung heute.
Ja, aber dann lass uns doch erstmal irgendwie einsteigen, bevor wir uns hier wegknallen. Und den Christoph wieder zurück begrüßen.
Hallo.
Und den Film, den er uns mitgebracht hat. Colors of Time, die Farben der Zeit, oder
wie ich sehe keinen Grund, den englischen Titel zu nennen. Ist ein französischer Film.
Richtig, und dann erzähl uns doch mal, worum es da ging.
Es geht um eine Gruppe von Französinnen, die ein Haus erben und in der Normandie und darüber überhaupt erst merken, dass sie miteinander verwandt sind. Ziemlich viele, ich weiß nicht mehr wie viele, aber so eine
30, glaube ich, oder?
30 Leute, ja, kann sein. Ja. Und das ist so eine wilde Mischung aus allen möglichen, alte, junge und so weiter. Und es geht um, und die gehen alle auf eine Frau zurück, die zur Jahrhundertwende 19. auf 20. Jahrhundert gelebt hat.
In der Belle Epoque.
Und wir sehen dann in Hin- und Herschnitten sowohl deren Leben oder einen Teil ihres Lebens, nämlich die Zeit, wo sie als junge Frau nach Paris gegangen ist, um ihre Mutter und eventuell auch ihren Vater zu finden, von denen sie nicht so wahnsinnig viel weiß. Und dann in der Jetztzeit eben diese ganzen Erben, wie sie versuchen so zu rekonstruieren, wie dieses Leben von dieser Frau war, was mit der war. Und das machen sie eben, indem sie in diesem Haus hauptsächlich schauen, was so von der noch da drin ist. Und es geht viel um Kunst und Liebe und sowas. Ja.
Ja. Kunst und Liebe, ja, das sind so die zwei Dinger, die da so durchlaufen durch den Film.
Und schöne Bilder in
jeglicher
Form.
Und 100 Jahre überspannende oder 150 Jahre fast überspannende Schnitte, so Wischblenden, die immer wieder hin und her gehen und manchmal sehr, sehr clever und sehr schick gemacht.
Ja, wow. Sind halt sehr gut.
Oh, das war toll. Das war toll.
Wie die Treppe da an der Seine hochgeht und dann kommt
der Jogger wieder runter.
Ja? Jogger runter und dann irgendwann stockt so kurz. Was? Achso, und dann, okay, war ein Zeitschnitt. Manchmal aber auch gar nicht so elegant. Also manche waren nicht gut, aber manche waren sehr gut.
Auf dieser Brücke mit diesem Musikvideo, das war irgendwie so, da habe ich wieder zurückgespult, so, hast du irgendwas verpasst? Wo war das denn elegant? Weil vorher hast du irgendwie so 3-4 Szenen gehabt, wo es so schön aussah. Da habe ich nochmal zurückgespult und so, nee, es ist einfach ein stumpfer Schnitt. Die Leute sind plötzlich weg. Also
ja, genau.
Nichts gegen einen einfachen Schnitt. Oft besser als jede Art von Wischbände, die sich jemand ausdenkt.
Ja, aber es war eben so merklich, weil manche so gut waren und
ja, das stimmt.
Manche auch nicht so gut, ja. Ja, wie hat uns das gefallen? Wie hat euch das gefallen?
Also ich starte mal mit meinem Erstversuch, den Film zu gucken.
Oh.
Das war
What?
Vor weiß nicht, 4, 5 Tagen, 3, 4 Tagen, irgendwie sowas, am Wochenende, habe ich mich aufs Sofa gelegt, das war vielleicht der Fehler, habe den Film angemacht, und er ist ja doch recht langsam inszeniert, ja, dann sitzt sie da erstmal auf diesem Pferdewagen und fährt Richtung Paris und wir gucken Feldern dabei zu, wie sie vorbeiziehen. Und dieser komische Freund, den sie da hat, labert sie voll, während sie da sitzen. Und ich glaube, ich bin nicht über die ersten 15 Minuten des Films rausgekommen, einfach stumpf eingeschlafen. Und dann dachte ich so, oh, okay, nächsten Tag, ja. Irgendwann 3 Uhr nachts wieder auf dem Sofa aufgewacht, dachte, oh shit, was ist denn das für eine Kacke? Jetzt hast du diesen Film nicht geschafft. Und ja, dann dachte ich so, irgendwann habe ich den noch einen Tag liegen lassen und dann war jetzt klar, wir würden heute aufnehmen, muss ich jetzt mal langsam machen. Dann habe ich erstmal
Kaffee gemacht.
Nee, das jetzt gar nicht so sehr, weil es war dann ja ganz andere Tageszeit, als ich dann den zweiten Anlauf genommen habe. Und da hatte ich erstmal so ein inneres Weigern, so, jetzt musst du diesen Dings, der ja offensichtlich so öde war, dass du eingepennt bist, musst du nochmal anfangen. Ich hatte wirklich gar keine Motivation. Aber Überraschung, als ich dann mal reingekommen bin, hat er mir dann doch am Ende sehr viel besser gefallen, als ich das erwartet hätte nach diesem ersten Versuch. Und das geht dann schon. Also das, aber er ist und bleibt sehr langsam inszeniert.
Es ist ein bisschen lustig. Ich habe ihn auf dem Fahrrad geschaut. Da schläft man natürlich nicht ein.
Das wäre spektakulär, wenn das passieren würde.
Das würde was aussagen, ja.
Aber ich habe es auch nicht geschafft, irgendwie, ich versuche im Moment so eine Stunde immer auf dem Rad zu sitzen, dann wenn ich Training mache, aber nach 40 Minuten musste ich runter, es war irgendwie, also entweder war ich einfach unfit, weil ich die Tage davor auch relativ, also 4 Tage lang glaube ich was gemacht oder 3 und war deswegen wahrscheinlich schon ein bisschen platt, aber irgendwie war das so langsam, dass ich auch so in diese langsame Stimmung gekommen bin. Und dann strampelst du und der Puls geht runter und sitzt auf dem Fahrrad, strampelst vor dich hin mit einem Puls von 100. Also was natürlich gut ist, aber ich trete natürlich auch super langsam. Also von daher war es auch total nicht lohnend. Und da habe ich immer gesagt, so, das bringt jetzt hier echt nichts, wenn du dich da so bremsen lässt. So, okay, dann hörst du jetzt auf, 40 Minuten oder was. Und dann habe ich ihn hier gemütlich in meinem Homeoffice sitzend auf dem großen Fernseher geguckt und fand ihn auch richtig gut. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Christoph, wie bist du bei dem Film eingeschlafen?
Ich hab ihn eher in Etappen geschaut, in 3 Etappen, aber das ist ja nicht unüblich bei mir.
Auf dem Handy?
Auf dem Handy natürlich. Auf dem Klo natürlich. Nee, nicht die ganze Zeit auf dem Klo. Nee, eigentlich auch, ich glaube, ein bisschen auf dem Klo. Nee, aber Ich mochte so dieses, wie das erzählt ist und was da erzählt wird, so diese Geschichte. Da war ich alles fein mit. Ich hab so, und ich fand auch die Schauspieler größtenteils gut. Ich fand sehr schön wieder die Schauspielerin, die ihre Mutter spielt. Die haben wir neulich ja in einem Omar Sy-Film gesehen, wo ich sie auch toll fand. Ich fand sie auch hier wieder toll.
Wie hieß
ich hätte jetzt aussuchen sollen, wie die hieß. Habe ich natürlich nicht. Ich habe so ein paar Nitpicking Points. Also eins, was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, war, dass es einfach viel zu schön alles war. Und auch so in der Story. Es gab halt nichts Bedrohliches, nichts Böses, nichts Menschliches. So das Gemeinste, was ihr in Paris oder was irgendjemand in Paris widerfahren ist, ist, dass ihre Mutter, die ja die in einem Bordell arbeitet, nicht spontan freinehmen konnte in dem Bordell. Das war das Einzige, ja. Wo ich mir auch dachte, ja. So, wow, wenn das die Fallhöhe ist, also nicht schlecht. Und auch sonst, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sie irgendwas, dass irgendjemand sie betrügt oder irgendjemand ihr übel mitspielt, dass irgendwas Schlimmes passiert in Paris, aber es passiert halt gar nichts. Es ist alles, sie läuft durch total cleane, viel zu schöne Kulissen, die brutal nach Kulisse aussehen und beleuchtet sind wie Kulissen. Alle haben absurde Hüte auf, die nach Verkleidung aussehen. Das war mir alles, ja, es war halt so so gewollt pittoresk, so sehr, sehr gekünstelt. Und ich habe das schon gesehen, dass das der Stil sein sollte, aber er war das zum Teil ein bisschen viel und dann eben auch zu schön alles. Es war so, alles so sehr poliert.
Ich finde auch, der Film hat einen Sack voll Themen sich irgendwie aufgeladen. Also er versucht so ein bisschen so emanzipatorische, feministische Fragen so mit ihrem wie ist das mit den Männern und so weiter. Also versucht da so das so leicht anzureißen, vielleicht aber auch nur. Dann in dieser ganzen Gegenwartsgeschichte, so Ahnenforschung und dann dieses ganze Kunstding, ja, Monet und Kunstgeschichte und Wert und
Gier,
ja, und Gier und so, also ganz viele Sachen, dann dieser Vergleich der beiden Zeiten. Irgendwie, es gibt so Figuren, die sagen mal irgendwie, ja, da damals war so Kunst und Impressionismus und der kommt ja auf in dieser Zeit, ist ja noch was ganz Neues. Und heutzutage nur, ja, die fotografieren alle, drücken ständig auf den Auslöser und keiner macht sich mehr Gedanken und alles ist Smartphone und schnell und so, böse, böse. Und das Gleiche dann mit dieser Influencerin, die irgendwie da vor den Seerosen von Monet steht und dann wird irgendwie in so einem Nebensatz gesagt, ja, dann passen wir die Farben von dem Bild das im Hintergrund.
Geil.
Das war wirklich sehr lustig.
Weil die Farben vom Kleid nicht anpassen dürfen.
Die Farben vom Kleid können wir nicht anpassen, weil es eine Kooperation.
Dann passen
wir die Farben von diesem Bild da hinten an.
Fand ich sehr lustig.
Ja, also, aber das interessiert den Film dann am Ende, also erstmal ist es so eine typische heute alles scheiße, früher alles besser Nummer, so Boomer-Logic. Gut, okay, ich weiß nicht, ob das die Aussage des Films sein soll, sie haben es natürlich auch so eine Figur aus der entsprechenden Generation, aus der entsprechenden Alterskohorte in den Mund gelegt, die darf sowas in dem Film natürlich sagen, ohne dass der sich das zwangsläufig zu eigen macht, aber der Film atmet das schon auch so ein bisschen, also von daher würde ich das jetzt trotzdem als Vorwurf aufrechterhalten. Aber für all diese Themen interessiert er sich nicht so richtig. Eigentlich im Wesentlichen schauen wir einer Frau dabei zu, wie ihre Mutter zu finden und einer Horde von Leuten dabei zu, irgendwie durch alten Kram in einem Haus zu wühlen und sich zu fragen, was sie damit machen sollen und ein bisschen Drogen zu nehmen.
Das sind die Drogen auch. Es werden so Dinge angefangen einfach. Also zum Beispiel das mit den Drogen. Das, was ja im Trailer, ich hatte einen Trailer gesehen, was mir eine völlig falsche Idee von diesem Film vermittelt hat. Ich dachte, dass dieser Trailer Film...
immer falsch.
Ja, total. Dass dieser Film so praktisch ein bisschen wie so ein Remake, also von der Idee her, wie dieser Owen Wilson Woody Allen Film ist, wo der durch Paris immer läuft.
One Night in Paris oder so ähnlich?
Ja, kann sein, ja. One Night in Paris ist mit Paris
Hilton. Midnight in Paris?
Ja, genau.
One Night in Paris, Klassiker.
Herzlichen Glückwunsch. War jetzt.
Der liegt auf der anderen Festplatte. Egal, weiter.
Der ist ein Klassiker.
It's a classic.
Ja, und genau.
Midnight in Paris gibt es sogar einen Sneakpot zu, oder?
Ja, ich glaube auch. Zu One Night in Paris übrigens nicht. Den müssen wir mal vorschlagen.
Können wir mal einen Gast mitbringen.
So, jetzt mal Schluss mit diesen Zottereien hier.
Folge 194. Ich habe
die Länge gezogen.
Folge 194.
Ich weiß. Und das ist hier so im Rahmen von so einem Drogentrip, wo auch nicht so ganz klar ist, ist das alles halluziniert gewesen oder haben wir hier irgendeine Zeitreisekomponente drin? Keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach nur ein Trip, oder?
Ich glaube auch.
Und dann ist ein Schauspieler doppelt besetzt in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Why? Warum nur einer? Warum der? Und was soll uns das sagen? Soll uns das überhaupt irgendwas sagen? Oder ist da auch einfach nur irgendwas, wir können ja die Schauspieler doppelt besetzen, das ist ja irgendwie lustig. Ja, dann macht man es halt nur mit einem. Oder wir machen so eine Zeitreise, aber das machen wir halt nur in einer Szene. Und so, sowas gab es hier dauernd in dem Film. So, probieren wir das, aber das machen wir nur einmal und es hat nichts zu sagen. Das war so ein bisschen komisch, fand ich.
Thema Schauspieler, um das vorhin noch von aufzulösen, Odette wurde gespielt von Sarah Giraudot, falls du das noch.
Genau, Giraudot.
Ja, das mit den, also der bis zu dieser Szene mit dem Trip, hatte der Film ja noch so Fuß in der Realität, sage ich mal, ja, bis auf die Tatsache, dass die Vergangenheit viel zu makellos schön aussah.
Ja.
Die war erheblich makelloser als das heutige Paris, was allerdings auch makellos aussah.
Stimmt, Ratten gab's da nicht.
Ja, dafür gab es in der Vergangenheit die Kneipe, die tote, ja, genau, Ratte oder wie die Kneipe hieß.
Ja.
Aber dann kommt diese Drogenszene, wo die sich dann jetzt habe ich es schon wieder vergessen hier, die Methyltryptamin reinballern und dann geht der Film so, der ist so, ja, hier irgendwie Ahnen irgendwas, man nimmt das und dann kann man seine Ahnen kontaktieren und so weiter und dann denkst du so, ja, okay, jetzt keine Ahnung, was jetzt passieren wird, ich hatte den Trailer ja nicht gesehen. Dann knallen sie sich das rein und dann freakt der Film komplett ab. Es sind so Fear and Loathing in Las Vegas Elemente plötzlich. Und dann denkst du, okay, alles klar. Wir verlassen hier den Boden des Realismus jetzt.
Und dann ist es vorbei.
Hat der Film danach aber auch, ja, okay, dann, das war jetzt so ein kurzer Ausflug. Der ist auch lustig. Ja, genau. Der ist fast einer der lustigsten Teile des Films. Und dann, ja, okay, wieder vorbei. Alle Kopfschmerzen und dann weiter. Ja. Weiß ich nicht. Fand ich auch eigenartig, aber wie gesagt, sehr lustiger kurzer Abschnitt.
Es stört einen alles nicht so, weil eben alles nur so, auch die Sachen, die einen stören, sind nur so angedeutet. Also es ist,
ja. Wie du gleich am Anfang gesagt hast, es ist halt kein großes Drama, keine große Fallhöhe.
Ja, also es tut nichts weh.
Wenn alles schief geht, geht's für alle so weiter wie vorher.
Ja.
Ja.
Und also in der Vergangenheit, sie geht zurück zu ihrem Typen und alle anderen leben halt ihr Leben weiter, so wie es ist und kennen jetzt irgendwie 25 Leute mehr. Oder
ja.
29,
ja.
Wie auch immer. Genau, so diese Verwandten, die sie halt und plötzlich da
gefunden erfahren haben. Erfahren etwas über ihre Abstammung nicht, was sie doch geflasht hätte, wenn sie es erfahren hätten. Aber sie erfahren es ja nicht.
Genau.
Ja. Das fand ich, das Ende lässt es ein bisschen offen, finde ich.
Ja.
Hatte ich so das Gefühl, wie der da sitzt und dann kommt seine, die er fotografiert hat, gefilmt hatte, setzt sich zu ihm, hatte ich so das Gefühl, so, okay, er weiß es irgendwie, aber ich weiß ja nicht, war auch nur so ein Gefühl.
Ja. Er denkt dann noch darüber nach, wie er die Farben ändert. Ich glaube, an dem Punkt ist er dann, dass er das nicht mehr tun wird. Da muss er sich, irgendwas muss er sich da überlegen. Ja, eine Sache wollte ich gerade noch erwähnen, wo wir in dem Film gerade drin sind. Das ist lustig.
Der Katzenwitz.
Der Katzenwitz war, das meine ich gar nicht.
Aber der kam bitte so von der Seite.
Das ist so gut. Das war so wahr. Das war erstens was halt lustig, weil Shah und Chad eben gleich geschrieben mit dem, und man da schon durcheinander kommen kann. Und es war aber eben so, ich war vorhin gerade in einem, in so einem Teams-Meeting oder, nee, wie heißt das, die Konkurrenz? Zoom-Meeting, mit ganz vielen Leuten, irgendwie mit, ich glaub, 70 Leuten oder so.
Okay.
Ja, ich habe mich beworben als Datenbegutachter beim ÖV. Und da war heute Auftakttreffen und da siehst du halt auch solche Sachen, gell? Also jetzt nicht, dass Leute einen Katzenavatar haben, aber dass sie halt überhaupt nicht mit dem Gerät umgehen können.
Ja, aber wait a minute. Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das ist ja ein Meme, ne?
Ach nee, das ist mir nicht bewusst.
Cat Lawyer ist ein Internet-Meme aus 21, also so typische Hochzeit des Zoom, dieser Zoom-Welle wegen Corona. Und da hat in Texas an einem Hearing von irgendeinem Court, also eine Gerichtsanhörung, ein Lawyer teilgenommen und der hatte genau das exakt so und fast mit diesen Worten, wie in diesem Film, hatte der so einen Katzenfilter auf seinem Laptop und hat da teilgenommen und hat es nicht ausbekommen und hat deshalb eine Katze an diesem Ding mit dem, deshalb, ich fand das so völlig random in so einem französischen Film über die Belle Epoque und dann ist da irgendwie, plötzlich kommt Cat Lawyer Meme so reingelaufen und ich dachte
geil,
so,
das, wait, das what? Ist ja cool. Das macht's ja noch lustiger.
Ja, aber absolut fantastisch.
Aber ja, leider war dann auch der Typ, der dahinter war, sah genauso aus wie jemand, dem genau das passiert.
Ja, der war
ja genau,
selbe Alter, natürlich. Er sah jetzt nicht exakt so aus wie Cat Lawyer.
Aber Bob, was war dir noch aufgefallen? Ich hatte dich unterbrochen.
Ich wollte was reinwerfen, was ohne jetzt den Film zu sehr zu zerlegen. In dem Film wird Monet öfter erwähnt, na, weil es auch um Impressionismus und Malerei und sowas geht. Und sie kommt aus der Normandie. Und dann gucke ich in Vorbereitung hier auf das Ding, habe ich mir ein bisschen was dazu durchgelesen. Und dann mache ich völlig random mein E-Mail-Postfach auf und lese einen Newsletter. Und in diesem Newsletter ist der Hauptartikel, dass die, dass das Städelmuseum in Frankfurt eine Ausstellung zu Etretat macht, dieser Stadt, die da, auch die wir bei der du nicht besucht haben, nicht wahr, Christoph? Und die wir auch hier mit dem mit der Lupin-Serie, da war sie ja auch recht prominent gefeatured. Und Monet war wohl auch oft und lange und ausgiebig in Etretat und hat das gemalt. Und das Städelmuseum macht jetzt eine Ausstellung zu, nicht zu Monet, sondern zu Etretat. Aber da bei der Gelegenheit kommen gerade ganz viele Monet-Bilder in die Städelkunsthalle und werden dort zu sehen sein. Die nächsten Wochen und Monate. Oh. Also falls ihr Monet-Bilder im Städelmuseum in
so in echt?
In echt.
Ja, und Etretat halt auch.
Und Etretat als Ort.
Diese Gegend liegt mir ja schon sehr am Herzen. Das fand ich übrigens auch, hat mir sehr gefallen, weil meine Lieblingsstadt in Frankreich ist ja Le Havre. Und es wurde auch schön in Szene gesetzt. Auch schön die Le Havre-Architektur und da dieser Strand. War natürlich auch alles viel zu schön, klar. Die Beleuchtung war viel zu toll, aber egal. Und eben auch so ein bisschen außenrum die Normandie, das hat schon sehr sich nach Normandie angefühlt. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. War halt ein Wohlfühlfilm, in jeglicher Hinsicht.
Und es geht morgen los.
Genau, also ich werde den Artikel verlinken in der Sendung.
Wie lange findet es statt?
Bis Juli, Anfang Juli.
Okay,
na, das ist gut. Ich habe den Link in unsere Shownotes gehauen. Ich hoffe, wir denken dran, den dann auch mit in die Sendung zu knallen. Ja. Das wollte ich noch erwähnt haben. Das vielmehr. Lustigerweise, weil ich gerade so, ich war mit dem Film fertig oder so und das nächste, was ich mache, ist diesen Newsletter aufklicken und denken so, hä, schon wieder Monet? Was hier? Das passt
schon. Ein erstaunlicher Zufall, ja.
Ja, wir müssen jetzt noch irgendwie da Punkte dran kriegen.
Mhm.
Sonst kommen wir hier nicht raus. Wer möchte anfangen?
Okay, Räuspertaste muss ich mal wieder abnehmen. Jetzt hätte ich vielleicht erst mal
reparieren. Jetzt zur großen Rede an. Jetzt sind wir sehr gespannt.
Stefan, fang mal an.
Nee, also nachdem ich dann vom Fahrrad irgendwie, der hat es mich zu sehr angehalten, aber gemütlich sitzend auf dem Sofa, hat er mich sehr begeistert, der Film. Also ich hatte viel Spaß, ich habe es sehr genossen. Die Langsamkeit, die mich ja manchmal ärgert, hat mich hier überhaupt nicht geärgert. Nee, ich fand es ein entspannter Film. Ja, wenn man darüber sprechen will, merkt man schnell, dass es da keine massiven Probleme gibt. Also es ist nicht so, es ist nicht spannend, es ist nicht das, was jetzt passiert, dass jetzt da ist groß
null
ist. Nee, es ist keine Fallhöhle da. Aber es wird in sehr schönen Bildern in einer tollen Montage, also gerade Schnitt fand ich richtig gut. Eine schöne, kurzweilige Geschichte erzählt. Ich gebe 7,5 Punkte.
Alright. Hänge ich mich einfach mal dran, so ungefähr in der Gegend komme ich auch raus. Wie gesagt, wie ich es vorhin ganz am Anfang erzählt habe, ich habe einen schwierigen Start mit dem Film gehabt. Aber in der zweiten Sichtung dachte ich so, okay, ich quäle mich jetzt da durch. Aber dann fing er an, mir besser zu gefallen. Und das ist jetzt nicht vorbehaltlos großartig, aber Christoph, du hast vorhin gesagt, es ist so ein Wohlfühlding irgendwie. Der Film hat einfach Lust, so eine Wohlfühlgeschichte mehr oder weniger mit abgeschliffenen Ecken und Kanten zu, also da sind einfach keine mehr übrig, zu erzählen und niemandem irgendwie auf die Füße treten zu wollen dabei. Und wenn man dann so eingewickelt ist, dann float es so schön da rüber. Und insofern, ich komme da jetzt auch bei 7 Punkten raus. Ja, aber 6,5 vielleicht realistischer. Und ja, gute Schauspieler und so. Nett. Mehr auch nicht. Aber nett.
Ja, genau. Ja, bin ich ganz dabei. Also, der tut halt überhaupt nicht weh. Und man kann sich nicht mal drüber ärgern eigentlich. Und ich gebe natürlich Pluspunkte für die Szenerie, für Le Havre und die Normandie. Und ja, es... Nee, das ist schon... Ja, ich weiß nicht. Es ist... Ich bin auch bei 6,5. Es ist kein großer Film, weil mir hat schon ein bisschen das Dreckige gefehlt, weil gerade bei Le Havre und Paris natürlich auch, mag ich schon auch das, dass es eben auch so ein bisschen dreckig, ein bisschen echter ist. Und das war es halt nicht. Eine Sache noch. Warum macht Netflix keine französischen Untertitel drunter? Ich könnte kotzen. Ich habe wirklich keinen Bock, Gehörtes und Gelesenes in unterschiedlichen Sprachen zu haben.
Das ist sehr fies.
Mag ich nicht und ich will es auch nicht auf Deutsch schauen. Also muss ich es auf Französisch schauen und in Kauf nehmen, dass ich manches nicht verstehe. Das finde ich nicht so schön. Also das ist doch nicht schwer, da einfach noch französische Untertitel drunter zu machen. Das
gibt es ja wahrscheinlich, oder? Also die gibt es ja für Frankreich.
Ja, eben, klar. Also das verstehe ich nicht. Warum kann man das nicht einfach machen? Naja.
Ja, gute Frage. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Ich fand die Synchro gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die war, also da haben wir schon sehr viel schlimmere, schlechtere Synchros gehabt in den letzten Monaten und Jahren.
Ich habe jetzt heute bei mir auf der Arbeit so Lernvideos. Wir haben da so einen Lernvideodienstbereitsteller und sind auch motiviert, sowas regelmäßig da so 3 bis 5 Minuten Dinger zu gucken und irgendwelche lustigen neuen Sachen zu lernen. Da habe ich heute ein Video geguckt, wo jemand auf Deutsch moderiert, gesprochen, aufgenommen, alles hat und der Ton hat halt nicht zum Bild gepasst. Also es war halt irgendwie um 10 Frames verrutscht oder so. Ich war kurz davor, es auf Englisch zu schalten, damit es eine komplette Sperre hat. Das nervt mich so sehr.
Ja.
Ja. Fällt mir gerade ein, dass ich noch ein TikTok-Dings empfehlen wollte. Also kannst dich schon darauf vorbereiten, dass ich nachher noch reinkrätsche.
Jetzt? Das hast du... Also, nee.
Jetzt wird es abgelehnt. Ich
habe gar keine Zeit mehr. Okay. Also, du musst nur dran denken, weil ich das...
Ja, ich denke wahrscheinlich nicht dran, aber dann mache ich nicht so.
Okay, also haben wir ihn taktisch eingekleist, irgendwo zwischen 6,5 und 7,5 Punkten. Mhm. Bringt uns das doch direkt zur Droge der Wahl. Ich würde jetzt mal direkt lossprinten und Eis holen und so und ihr könnt schon mal anfangen, wenn ihr wollt.
Okay. Ja, beim Christoph bin ich mir relativ sicher, dass er was Lokales hat.
Ja, was Lokales
habe ich. Dann dränge ich mich ganz kurz vor, weil ich habe nichts Lokales. Ich habe tatsächlich gerade eben noch mal in meinen Schnapsschrank geguckt. Ich habe im Moment keinen Cognac mehr. Ich habe auch keinen Armagnac. Ich habe in französischer Richtung tatsächlich nur Liköre oder Champagner oder Weine. Aber keine harten Spirituosen quasi. Und dann wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Und außerdem habe ich Bier kalt stehen, also trinke ich jetzt Bier. Und ich würde sagen, ich gehe auf diese tote Rattenkneipe. Da gab es mit Sicherheit Bier da drin. Die sahen so aus, als ob die da drin Bier trinken. Und das ist jetzt meine Ausrede. Ich trinke Meisels & Friends Pale Ale. So, und jetzt was Lokales. Was hast du?
Ich habe natürlich was von der Destillerie de la Seine. Also das ist die Destillerie in Le Havre. Loupé Amer, also ein... Amaro, so ein bisschen wie, wie heißt denn der, den es so in drei Dings gibt, wo es mit Biergeschmack und mit Orangengeschmack und mit noch was, weißt du, was ich meine? Nee. Piquant Amer.
Ah, Piquant, ja, okay. Ja.
Und da gibt es auch einen, der so orangig ist und dem ähnelt der.
Ah, okay.
So, jetzt mal Stefan. Wenn der Stefan nicht da ist, Stefan da, dann kann ich was von meinen Hühnern erzählen, da gibt es nämlich auch Neuigkeiten.
Die Neuigkeiten mit der Farm Upstate?
Ja, ich habe den Hahn, ja, weil meine Frau ja ein feministisches Problem mit unserem Hahn hatte, den wir zufällig bekommen hatten, der sich eingeschlichen hat, habe ich den bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken reingestellt und es hat sich tatsächlich eine Frau gemeldet, hier ein paar Orte weiter. Und die hat
irgendwie eine Lücke im Speiseplan der Woche hatte?
Nee, eben nicht. Ich hatte extra reingeschrieben, das ist nicht für nicht zum Kochen. Und sie war wirklich vertrauenswürdig. Also sie war eine junge Frau, kam mit einem ganz kleinen Kind und hat erzählt, dass sie einen Hof hat in hier ein paar Orte weiter und sie haben Pferde und Enten und ein paar Hühner und jetzt hätten sie gern noch einen kleinen Hahn und wir können gern vorbeikommen und ihn uns angucken. Und habe gedacht, ja, das ist vertrauenserweckend. Also sie schien auch nicht so, als würde sie einen Huhn schlachten können. Also ja, und so sind wir jetzt unseren Hahn losgeworden und machen uns natürlich jetzt schon Gedanken darüber, ein neues Huhn uns anzuschaffen. Das wird bald kommen.
Welcher Hahn als nächstes kommen darf?
Nee, ist ja das Huhn meines Sohns. Und er hat auch gesagt, ja, es schlüpfen jetzt bald neue Hühner. Da warten wir halt, bis die schlüpfen. Da habe ich gesagt, du, wenn wir die aber so frisch nach dem Schlüpfen, also entweder haben wir es dann halt erst im September oder so, oder im Oktober, oder es ist halt wieder die Möglichkeit, dass es ein Hahn ist. Also wir werden jetzt doch eher jetzt ein Huhn und, also wenn wir eins bekommen, so eins, wie wir wollen. Und dafür halt eins, was schon letztes Jahr geschlüpft ist und dann sicher ein Huhn. Mal gucken. Bald hiervon mehr. Also MacGyver lebt jetzt nicht mehr bei uns, sondern auf einem Bauernhof.
MacGyver habt ihr
den genannt? MacGyver ist ein geiler Name für einen Huhn. Klar, weil der hat ja einen Fokuhila. Diese Seidenhuhn-Hähne, die haben alle einen Fokuhila und hat er ja auch. Deswegen war er MacGyver.
Okay.
Haben dann extra, damit unsere Kinder auch verstehen, warum wir diesen Namen vorschlagen, haben wir dann alte MacGyver-Folgen auf YouTube geschaut. Und unser Sohn war sehr begeistert.
Ja, natürlich.
Okay. Das ist auf jeden Fall was für den. Das findet der super. Geil, oder?
Ja, das super ist das.
Sehr gut.
Ist auch wirklich nicht schlecht gealtert, muss ich sagen. Ich meine, ja, es ist ein bisschen trashig, aber es funktioniert schon auch. Und ist auch so vom Menschenbild und so, das passt sehr. Also MacGyver kann was. Also der alte MacGyver natürlich, nicht dieses Remake von vor 10 Jahren.
Okay. Stefan, was gibt's bei dir?
Ich trinke Absinth, natürlich.
Ja, super. Du hoffst auf einen Trip oder was?
Nee, dann hätte ich mir diese...
Ach, fuck, Absinth hätte ich noch da gehabt.
Diese Wurzel da holen müssen. Was ist das? Eine...
Irgend so eine Liane?
Ja, irgend sowas, genau. Nee, Absinth, der wurde ja im Hintergrund irgendwie so beiläufig, haben die ein paar getrunken in diesem einen Restaurant, wo der dann langläuft und dann den Glas mit Absinth und irgendwie dieses Löffel drauf gedöns. Ich weiß nicht, ob man das damals schon wirklich gemacht hat und so. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben den Fehler gemacht, dass ich erst den Absinth ins Glas geschüttet habe und danach die Eiswürfel drauf, anstatt den Absinth über die Eiswürfel, damit sich das schon mal ein bisschen auflösen kann. Aber jetzt muss ich halt ein bisschen rühren und vielleicht einen Schluck Wasser dazu gießen.
Absinth habe ich auch lange nicht getrunken, das ist eine gute Idee.
Ja.
Man sollte mehr Absinth trinken.
Also, ich habe Absinth, oder nutze ich fast nur zum Coating von irgendwelchen
Sazerac
und anderen Drinks. Aber jetzt mal so pur, also schon halt super intensiv und so. Eben der erste Schluck da. War es noch nicht mal milchig, mein Getränk. Jetzt ist es hier schön milchig geworden, weil genug Flüssigkeit dazugekommen, also Wasser dazugekommen ist. Und ist halt ein Anis, ein kräftiger Anis.
Ja.
Und 68% können halt auch was.
Ja, das scheppert. Ja, wobei, wenn das Eis dann schmilzt, dann geht's ja meistens.
Ja, klar. Aber es sind halt trotzdem, weiß nicht, wahrscheinlich 3 bis 5 Zell, die mir da per Augenmaß eingelötet das ist lustig, habe.
Ich klicke gerade die Bilder in der IMDb durch und Bild 13 von 29 ist unsere Hauptdarstellerin zu sehen, wie sie offensichtlich in dem Restaurant sitzt mit ihrem roten Kleid. Im Hintergrund ist ein Preisschild an der Wand und da steht unter anderem, was ist Bock auf Englisch? B-O-C-K? Auf Französisch?
Ist das ein Bier, oder?
Bier? Keine Ahnung.
Dann Absinth, Wermut, Pernod,
Calvados, Cognac und Kaffee.
Geil.
Man kann die Preise nicht so wirklich erkennen, das sind irgendwie immer zweistellig, 30, 60, 90, irgend sowas, aber irgendwie, keine Ahnung, aber es ist sehr lustig, gerade so beim Durchklicken und du sagst Absinth und dann steht das Wort da an der Wand. Passte ganz gut. Also das hätte man alles wählen können hier heute. Mhm. Ja, ich hätte nur Absinth da gehabt. Pernod vielleicht noch irgendwo.
Kaffee kann ja auch Bier zu sein.
Bock. Ja, also, ja gut, Bockbier halt. Ne, würde sich anbieten. Ja. Ich wusste nicht, dass die Franzosen das
in Spanien gibt es auch das berühmte Superbock.
Ab 1805 irgendwas schon auf dem Dings hatten. Eine Szene, die mich genervt hat,
ja?
ist diese Szene am Schluss, wo der Lehrer in Pension geht. So eine Lehrerpensionierung hat es auf dieser Welt noch nie gegeben und wird es nie geben. Was für ein unrealistischer Unfug.
War wohl ein sehr guter Lehrer.
Offensichtlich der Überlehrer.
Ja, er hatte ja auch nicht damit gerechnet. Das fand ich ganz, es war auch herzerwärmend irgendwie.
Es war so drüber, dass ich
es
cringe fand. Ganz schlimm.
Ja, klar war es cringe, aber es wurde ja eigentlich auch so konnotiert.
Das war sehr, weiß ich nicht.
Tatsächlich haben wir, als ich noch im Schülerreferat gearbeitet habe, haben wir einmal eine unserer auch ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die aber ein bisschen wichtiger war als die anderen, haben wir auch verabschiedet und das war ganz ähnlich. Das haben wir auch mit so einem sehr langen Spalier gemacht.
Und ihr wart auch 500 Leute, die das Spalier mitgemacht haben,
frenetisch gejubelt haben. Weil nämlich immer die hinten sich von ihr, die ist nicht nur durchgelaufen, sondern hat sich eben von uns verabschiedet und die hinten schon verabschiedet waren, sind dann vorgelaufen und haben das Spalier wieder länger gemacht, sodass das Spalier eben zu lang war. Das war sehr schön.
Ja. Na gut. What's next on the list?
Keine Ahnung.
The Great. Also, oha. Christoph. Ach nee, warte. Jetzt. Du hast den Film gesehen.
Das ist eine Serie.
Oh.
Okay. Und das ist jetzt ein Downer.
Okay. Ist ja sehr great, was du hier mitbringst.
Also, die hat unheimlich gute Bewertungen. Das ist eine Serie mit Elle Fanning in der Hauptrolle, die Katharina die Große spielt. Und ihr Mann wird gespielt von dem aus Mad Max, dessen Namen ich mir nicht aussprechen kann.
Nicholas Hoult.
Hoult? Ja, Hult, ich weiß nicht.
Ja.
Hoult, keine Ahnung, wie der Name.
Ah, ja, dem weiß angesichteten.
Genau.
Ja, okay.
Oder auch aus The Menu. Und ich verstehe es nicht. Also es ist unheimlich gut bewertet, so bei IMDb und so, irgendwie über 8 Punkte. Alle völlig begeistert und ich verstehe es nicht, warum alle so begeistert sind. Ich halte es für ganz große Scheiße. Es ist, warte mal, meine Frau will irgendwas.
Aha, weißt du, da kommt Katharina die Große rein
Ja. Und
dann springt er, der Peter.
Muss ich springen, genau, der Peter. Es ist, also erstens mal das Erste, ich meine, und das muss man ihm fast noch am meisten verzeihen, ist, dass es so historisch inakkurat ist, wie es nur sein kann. Also es ist eigentlich immer, wenn, und es ist ja kein fiktiver Stoff, also es sind ja schon, ist ja klar, um wen es geht. Und aber immer... Ja?
Ja, nee, mach es mal weiter. Ich muss da gerade nochmal kurz denken.
Immer bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie so ein historischer Fakt sein könnte, also wo so ein historischer Fakt angedeutet wird, kannst du dir sicher sein, dass es genau so nicht passiert ist. Wo man sagen kann, vielleicht ist es dann ein Stilmittel, aber ich verstehe nicht, was es für ein Stilmittel sein soll. Also zum Beispiel so, sie ist eine preußische Prinzessin oder so, ich weiß gar nicht, ob es preußisch sein soll, egal. Eine Prinzessin irgendwo deutschsprachig und wird dann dahin verheiratet und heiratet dort eben nicht den Großherzog Peter, also den Thronfolger, sondern sie heiratet den Zar. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich dachte, der wäre nicht auf dem Thron gewesen, als sie ihn geheiratet hat. War er halt auch nicht. Und lauter so Sachen, also so lauter so Kleinigkeiten, irgendwelche Kriege, die angedeutet werden, irgendwelche Zeiten, irgendwelche Leute, die sie angeblich getroffen hat, Descartes oder so, oder ich weiß nicht, irgendwelche Künstler, Philosophen. Wenn man es kurz recherchiert, fällt einem immer auf, sofort, okay, ist nicht mal Zeitgenosse von ihr, also kann gar nicht sein so. Also die ganze Zeit so, wo man sich denkt, warum macht ihr das? Was soll denn das? Und dann will er halt so sarkastisch witzig sein und ist aber überhaupt nicht lustig. Also ich fand es überhaupt nicht mein Humor. Ich fand es gar nicht witzig. Es ist so infantil, pubertär. Ich empfinde es auch als rassistisch größtenteils. Also die Russen werden einfach als komplette Vollidioten dargestellt. Aber so wirklich so, so wirklich so extrem dumm. So Idiocracy-mäßig. Und ich verstehe nicht, was es soll. Also es ist, I don't get it. Keine Ahnung. Es ist nicht lustig und es ist auch nicht klug. Also ich empfinde es nicht als klug. Oder ich bin zu dumm, das kann ja auch sein.
Okay. Ich habe, also mir wurde das mal vorgeschlagen, aber ich finde jetzt diese Zusammenfassung nicht mehr, die mir da angezeigt wurde. Und da stand in der Netflix-Zusammenfassung, meine ich, drin, dass sich das alles ausgedacht wurde. Also das ist eben, wir überlegen uns mal, wie es hätte sein können.
Ja.
Und also aber da, deswegen hätte da ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass da irgendwas akkurat ist, weil es einfach, sie haben sich halt irgendeine Person aus der Geschichte genommen und haben sich ausgedacht, was hätte sein können, wenn sie anders gehandelt hätte zum Beispiel.
Ja, das ist ja alles okay. Also das würde ich, das hätte ich verstanden, wenn man gesagt hätte, wir nehmen jetzt diese Geschichte von dieser Person und von der weiß man ja nur historische Eckdaten vielleicht oder nur historische Eckdaten sind so in unserem, ja, weiß nicht, dem, was alle so wissen. Und jetzt überlegen wir mal, wie das für die war und wie das war, als sie da nach Russland an den Hof gekommen ist. Und das können wir dann auch ruhig moderner erzählen und mit derberer Sprache, habe ich alles nichts dagegen. Aber so dass man so alles auf den Kopf stellt, weil dadurch wird es halt einfach eine fiktive Gestalt. Also so, ja. Warum ist es dann noch Katharina die Große? Dann kann man es auch einfach lassen. Also dann kann man auch einfach eine valerianische Prinzessin beschreiben oder keine Ahnung. Also ja. Ich verstehe das nicht, was das, weil es bleibt halt nichts übrig von der Katharina-Geschichte. Außer, dass halt der Peter ein ziemliches Arschloch war und sie nicht sehr gut behandelt hat. Ja, okay. Also ich, keine Ahnung, ich verstehe es irgendwie nicht. Vielleicht kann uns Becky das erklären.
Ich habe mal in Rating Graph reingeguckt, wie die Verteilung so ist. Eigentlich ist gut, die Bewertungen sind eigentlich ziemlich gut und auch über die Seasons relativ ausreißerfrei. Die dritte Season ist ein bisschen schlechter bewertet und hat auch keinen aufsteigenden Tendenz nach hinten. Allerdings ist die allerletzte Episode ganz gut bewertet, also die vorletzte allerdings ist die schlechteste der gesamten Serie von den Bewertungen her. Daher ist es ein bisschen verzerrt, aber die anderen Leute finden es tatsächlich toll. Also da hast
keine Ahnung, vielleicht ist das so Millennial-Humor. Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ich finde es nicht lustig. Ich finde es pubertär.
Und gut, doof. Dann lassen wir das.
Ja.
Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass du pubertär warst.
Eben.
Ach was.
Da hast du angeblich einen Tanzkurs besucht. Und jetzt sprichst du, ach, welch ein Zufall, über Let's Dance.
Ja, Let's Dance hat wieder angefangen.
Oh, ich habe noch nicht eins gesehen davon.
Ich werde niemals so
in dieser Folge. Nee, in der Vergangenheit habe ich ja schon mal das ein oder andere. Also, wir es nicht sogar mal zusammengeguckt irgendwo?
Ich glaube auch, ja. Oh, das ist aber auch schon wahnsinnig lang her.
Ja, ja.
Ja, die neue Staffel ist raus. Oder läuft jetzt. Ich schaue das ja ohne Werbung auf Konserve, also auf RTL Plus. Wie man das mit Werbung schauen kann, ist mir nicht erklärlich. Einiges ist sehr gut, finde ich. Es ist, die Prominenten gefallen mir zum Teil und ich finde es auch schön, wer wem zugeteilt wurde. Ich finde es sehr erfrischend, dass Yevgeny, also einer meiner Lieblingstänzer, oder ich würde sagen, mein männlicher Lieblingstänzer, der bisher echt immer nur beschissene Partnerin hatte und deswegen immer gleich rausgeflogen ist, was wirklich ärgerlich war, hat jetzt endlich mal eine gute Partnerin, so eine Schlagersängerin, die ich überhaupt nicht kenne, aber die wirklich gut tanzt. Dann Nadja Benaissa von No Angels finde ich auch herzerwärmend, die mal wieder zu sehen, und sie präsentiert sich wirklich gut und hat einen wirklich tollen Tanzpartner, Vadim. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Tänzerin, die ich am wenigsten mag, Patricia Ionel, einen sehr schlechten Influencer hat und deswegen hoffentlich bald rausfliegen wird.
Naja, vielleicht hat er Fans oder so.
Ja, vielleicht, aber er tanzt wirklich sehr schlecht. Und also jetzt, diese Woche haben sie Contemporary getanzt und es ist halt jede Choreo von ihr, egal für wen, hat immer nur ein Ziel, nämlich sie gut aussehen zu lassen. Und das ist halt eigentlich nicht ihre Aufgabe. Gell? Eigentlich sollte sie halt den Promi gut aussehen lassen und nicht sich. Aber es geht immer nur darum zu zeigen, wie hot und wie schön sie ist. Und das ist so anstrengend. Naja. Dann ganz schlimmes Negativ-Dings ist Lambi oder Yambi oder wie man immer ihn aussprechen will. Also den Juror, den alten. Ich verstehe nicht, was der da noch soll. Können Sie den bitte nicht mal auswechseln? Früher wurden die Juroren ja auch ausgewechselt. Da waren die vielleicht mal zwei, drei Folgen Staffeln da und dann kam ein anderer.
Aber der Lambi nicht immer dabei?
Ja, und der Lambi ist immer dabei. Und er ist so peinlicher alter Mann. Es ist wirklich unerträglich. In der, ich glaube, ersten Folge oder zweiten Folge, der ersten Folge, wo, glaube ich, ich weiß nicht, eine der ersten beiden Folgen, hat er so wirklich ganz ekelhafte, der macht ja immer so zotige Tanzlehrersprüche, gell, so wirklich widerlich. Und zwar also richtig krass homophob. Also es war wirklich unerträglich homophob, was er von sich gegeben hat.
Und das im Tanzsport, also das ist doch.
Genau, es war wirklich ekelhaft und es waren alle so betreten, ja, also haben so betreten geguckt und haben versucht abzulenken woanders hin. Und er hat halt immer noch weitergemacht, hat halt immer irgendwie angedeutet, dass Jorge González dem irgendeinem der Prominenten irgendwas in den Hintern schieben wird und sowas. Also wirklich ekelhaft, ja. Also, wo ich dachte so, wow, also kann ich irgendwann hingehen und dem einfach ein paar klatschen oder ihn einfach rausschmeißen?
Return auf die Nackenschelle.
Verstehe es nicht. Ja? Also, oh, sehr, sehr unangenehm. Also wirklich negativ, das Negativ-Event mal wieder. Ich fand es schon die letzten Jahre problematisch, aber also jetzt wird es langsam echt unerträglich. Und was sehr herzerwärmend ist, ist Ross Anthony. Kennt ihr, oder?
Ja, ja.
Auch so Popstars-Band, gell? Ich Broses bin, oder so?
Genau, ja, ich bin mal in einem Flugzeug mit ihm geflogen.
Also der Christoph hat ihn auf dem Klo getroffen. Ja, im Flugzeug.
Ross Anthony hier verkauft sich wieder wunderbar. Der Typ ist, ich finde den einfach super. Der ist einfach sehr sympathisch.
Der ist sich für nichts zu schade, oder? Ist das auch,
der macht
auch
schade,
einfach Spaß mit allem.
Und er gibt alles und er hat immer Spaß dabei. Und
ah, ist das super.
Da möchte ich jetzt die Überleitung machen zu einem anderen Tipp oder zu einem eigentlichen Tipp, denn Let's Dance kann man machen, wenn man Fan ist. Muss man damit nicht. Ich möchte jetzt nicht direkt einen Tipp dafür. Aber wo ich wirklich einen Tipp für aussprechen will, ist auch mit Ross Anthony Down the Road in der ARD Mediathek. Das ist eine Doku-Serie, ich glaube mit drei Staffeln. Ich habe nicht alles gesehen davon. Ich habe vielleicht drei Folgen gesehen und dann noch so Schnipsel auf TikTok. Das handelt davon, dass Ross Anthony mit sechs Menschen mit Down-Syndrom so einen Roadtrip macht und Dinge erlebt. Im Endeffekt so Abenteuer-Dinge irgendwie. Zipline fahren und irgendwo zusammen nachten und sowas. Und es ist unheimlich menschelnd und er ist wahnsinnig gut. Es ist so unfassbar herzerwärmend. Es war schon in der ersten Folge so, ich habe nicht durchgeheult, aber ich heul wirklich viel in den Dingern. Also es ist so wahnsinnig wertschätzend, wie der mit denen umgeht, ohne irgendwie cringe zu sein, sondern es ist einfach nur unheimlich wertschätzend. Wahnsinnig süß. Also es ist wirklich ganz, ganz toll und macht wirklich für ihn, ist ihm auf den Leib geschrieben, muss man sagen. Also das ist halt offensichtlich genau sein Ding und er macht alles richtig. Also es ist wirklich toll. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube vom Fach ist er nicht, also er ist kein Sozialpädagoge oder so, aber es ist wahrscheinlich sehr gut gebrieft oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, er ist einfach auch ein sehr wertschätzender Typ. Ist einfach ein guter. Also Down the Road, große Empfehlung. Herzerwärmend. Cool.
Okay. Ross Anthony Content im Sneakpot, dass das noch
erinnern darf.
Das ist ja.
Das ist ein guter Typ.
Übrigens, Flugzeug damals Frankfurt, Palma de Mallorca.
Na klar. Wer von euch war wohl im Bierkönig?
Ich glaube ich nicht, in dieser Reise nicht.
Ach, es war nicht einer
von denen. Wo er aufgetreten ist, das war noch so die Zeit, da könnte das schon sein. Ich weiß es nicht.
Ja, eben.
Ja, okay.
Aber ich war auch schon mal ein Bierkönig, also so ist nicht.
Echt? Nee, war ich nicht, um Gottes Willen.
Ja, das muss man mal gesehen haben. Das habe ich, glaube ich, auch hier erzählt.
Ich habe, wenn du sagst, muss man mal gesehen haben, ich war diese Woche im Hofbräuhaus und habe sogar was gegessen dort. Bisher war ich nur durchgelaufen.
Das habe ich mich nicht getraut.
Ich habe mich im Hofbräuhaus alleine an den Tisch gesetzt mit Kanadiern und habe mit denen zusammen was gegessen. Und die haben sich gewundert, warum ich kein Bier getrunken habe, weil ich danach noch in eine Bar gehen wollte.
Geil. Im Hofbräuhaus war ich auch schon, aber gegessen habe ich ja noch nichts.
Schweinebauch habe ich gegessen.
Sehr gut.
Am Tag vorher habe ich in einer anderen Kneipe saure Lüngle oder sowas gegessen, also Lunge. Schmeckt wie Hundefutter.
Das schmeckt ganz gut. Fantastisch. Danke.
Ganz gut wie Hundefutter. Ist nicht schlecht, aber das Problem ist, dass man noch Stunden später diesen Hundefuttergeschmack im Mund hat. Das ist nicht so schön. Ja, aber ist schon nicht so weit weg von sauren Nieren, was ja mein Lieblingsessen ist, also von daher.
Du magst einfach Hundefutter.
Genau.
Das ist
im Hofbräuhaus war ich auch mal, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Da war ich, glaube ich, mit meinen Eltern dort und war wahrscheinlich so 12.
Das ist noch genauso.
Oder so. Da gab es ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so, oder ob es das wirklich so gab, irgendwie mal eine Zeit, wo Leute irgendwie im Hofbräuhaus beklaut worden sind und so Kram.
Das passiert mit Sicherheit nach wie vor täglich, würde ich vermuten.
Nee, so also die Institution dort hat irgendwie so ein ich weiß nicht, irgendwie, es ist, ich habe, wie gesagt, ich habe es wahrscheinlich in den Ende der 90er, nee, Anfang der 90er, Ende der 80er erklärt bekommen.
Die Betreiber haben die Gäste beklaut.
Genau, sowas. Dass irgendwelche Leute dann vermeintlich ganz doll betrunken waren, weil irgendwas in ihrem Getränk oder so war. Und dann mussten sie, also wurde ihnen geholfen und sie wurden nach hinten mitgenommen und dann war halt, weiß ich nicht, das Geld aus der Geldbörse weg und eine Uhr fehlte und so und die Leute sind dann, also.
Echt, das klingt ja wie eine üble Räuberpistole.
Ja, ja. Böse nach Urban Warfare.
Ja, und angeblich war da, gibt's auch da irgendwie an der Wand so eine Auflistung, wer es immer geleitet hat und die Person, die das eben so zu verantworten hatte, die ist da nämlich nicht mehr zu sehen und deswegen ist da irgendwo eine Lücke und ja, ich weiß nicht.
Das klingt so nach einer.
Ja, ich versuche das mal zu recherchieren.
Ja, mach mal. Der Bob. Also da geht bei mir arg Bullshit-Alarme los. Ja. Aber
weißt du, es ist eine Erinnerung aus Ende der 80er. Das kann sein, dass ich da Sachen gemischt haben. Ich versuche es jetzt mal nachzurecherchieren. Solange spricht der Bob über Minecraft.
Oh, wow.
Ja.
Das Burgenthema.
Das Burgenthema, genau. Nee, ich wollte mal von euch wissen, also vom Stefan habe ich, glaube ich, schon wir hatten schon mal auf eher gesprochen, aber mit Christoph noch nicht. Ob ihr mal in das Minecraft-Loch gefallen seid oder eure Kinder. Also das geht jetzt vor allen Dingen an dich, Christoph. Hast du deinen Sohn mal ins Minecraft gestürzt?
Mein Kind ist ja in Age of Empires gefangen.
Spielt
da jede Kampagne durch. Hat mich gestern gefragt, was meine Lieblingszivilisation bei Age of Empires ist. Und da habe ich gesagt, du, ich kann mich nicht erinnern, mehr als 3 oder 4 davon gespielt zu haben. Und er hat irgendwie schon 15 gespielt, keine Ahnung. Also völlig verrückt. Er spielt irgendwelche Zivilisationen, von denen ich noch nie gehört habe. Irgendwelche indischen, keine Ahnung, Fürstentümer. Minecraft habe ich mal probiert zu spielen und habe das irgendwie nicht kapiert. Also habe dann irgendwie da ein bisschen gegraben und ein bisschen gebaut und mir so ein Shelter gebaut und hab's nicht verstanden, was das soll irgendwie und hab's dann relativ schnell wieder gelassen. Also ich habe wahrscheinlich nicht länger als eine Stunde gespielt oder so und dann hab's nicht kapiert.
Also das sind wir jetzt schon drüber. Also bei mir ist ja der Auslöser so ein bisschen gekommen, als ich vor ein paar Wochen die Freakshow gehört habe, wo der Ralf, oder es ist schon mehrere Wochen her, der Ralf Stockmann mal so ein bisschen darüber geredet hat, wie er das mit seinen Kindern spielt. Und er hatte einen ganz interessanten Satz gesagt, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Nämlich, dass er der Meinung ist, und ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht, dass es ein relativ dünnes Zeitfenster gibt, wo du Minecraft mit deinen Kindern gemeinsam spielen kannst, bevor die Kinder dann entdecken, dass das gemeinsam Spielen mit ihresgleichen, also mit ihren Kindern aus ihrem Alter, Online-Gaming vielleicht dann doch noch geiler ist. Und dann bist du als Eltern wahrscheinlich wieder abgemeldet. Und bevor das Online-Gaming mit anderen Kindern so, das muss man ja auch überlegen, ab wann man das erlaubt, weil das ja doch auch
ich wollte gerade sagen, kann man ja auch überlegen,
ob das Potenzial hat und so. Ja. Aber davor bist du natürlich möglicherweise als Papa oder Mama da sehr angesagt und dann irgendwann abgemeldet vermutlich. Und ich weiß nicht, ob das so kommen wird, aber ich hatte der Tim Pritloff sagte in der gleichen Sendung auch, dass dasselbe Fenster hätte es bei seinen Kindern auch gegeben. Es wäre ein bisschen später gewesen, aber er hätte es trotzdem verpasst. Und der Ralf Stockmann hat es halt nicht verpasst. Und dann habe ich gedacht, okay, lass mal versuchen, es auch nicht zu verpassen. Und dann habe ich das erstmal so eine Weile sacken lassen und habe nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann kam meine Kleine tatsächlich, oder meine Große besser gesagt, immer wieder an und sagt, dass ihre Freunde auch Minecraft spielen dürfen und ob sie das auch mal spielen darf. Sie will auch wissen, was das ist und wie es geht. Da habe ich gedacht, okay, gut, ich habe auch genauso wie du irgendwie 1000 Sachen gelesen, immer mal was gehört. Ich habe es tatsächlich vorher nicht ausprobiert gehabt, also ich hatte noch keine eine Stunde Spielerfahrung so wie du, sondern habe auch immer gedacht, ist irgendwie so ein Bauspiel und alle Kids stehen da drauf, aber hey, ich habe anderes Zeug zu spielen und keine Zeit. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich da mal reingucken. Und dann habe ich mir den Podcast nochmal rausgesucht vor ein paar Wochen, wo der Ralf Stockmann auch sehr ausführlich, weil es gibt irgendwie zwei Editionen, es gibt die ursprüngliche Java-Edition und es gibt irgendwie so eine Edition, die, als Microsoft das dann aufgekauft hat, die es nochmal reimplementiert haben und die läuft auf allen möglichen Geräten, die läuft auf der Switch, die läuft auf dem iPad, die läuft auf dem Handy, die läuft auf Windows, aber die läuft natürlich nicht auf Mac. Und auf Mac läuft nur die Java-Version, aber die geht wiederum nicht auf einem iPad und nicht auf einer Switch und nicht auf einer PlayStation und so weiter und so weiter. Also irgendwie muss man da erstmal durch diesen Dschungel durch. Wenn das jemand interessiert, hört euch die Freakshow an. Das werde ich jetzt hier nicht alles rezitieren. Das hat der Ralf Stockmann auch niedergeschrieben. Und besser kann man das nicht erklären, als er das da gemacht hat. Ich habe mich dann für die Bedrock Edition entschieden und bin da dann, wie man dann so ist, braucht man natürlich erstmal einen eigenen Server, weil das geht ja nicht, ne, dass man da irgendwie auf Servern von fremden Leuten spielt oder so.
Also oh Gott, das wäre mir alles schon viel zu kompliziert, bin ich schon direkt raus.
Nee, das musst du ja nicht, das musst du nicht, das ist nur mein Nerdtum. Du kannst auch einfach zwei iPads nehmen und kannst auf einem iPad das Game starten und auf dem anderen iPad sagen, hier im lokalen Netz, da bitte, hier ist, da läuft irgendwo so ein Spiel, ich will da joinen und dann geht das. Aber da hast du das Problem, dann existiert diese Welt auf dem, in dem Fall iPad, bei uns, wo dieses Spiel gestartet wurde. Also das eine Gerät hat diese Welt und der andere joint quasi. Dann kannst du nicht, wenn das Gerät ist, wo dein Kind drauf spielt, und du willst aber in der Mittagspause nochmal eine halbe Stunde an deiner Burg weiterbauen, dann geht das nicht, weil das ist halt auf dem anderen Gerät. Und klar, du kannst dir dann das Gerät holen, aber vielleicht willst du ja bei deinem großen Bildschirm auf deinem großen Rechner spielen und dann ist diese Welt auf dem blöden iPad drauf, wo man mit Controller spielen muss und nicht mit Maus und Tastatur. Und das kann ja mal nicht sein. Also habe ich gedacht, die Welt muss irgendwo zentral liegen, ich brauche einen Server, habe ich einen Server installiert und jetzt haben wir einen Server, wo wir gemeinsam unsere Welt haben und jetzt bauen wir wie die Irren und es ist echt sehr lustig, weil man sieht so richtig meiner Tochter an, wie sie da so nach und nach reingesaugt wird und am Anfang hatte sie natürlich sehr, weil sie ist noch neu in diesem Controller-Game, sehr Probleme einfach überhaupt laufen und gucken und das alles gleichzeitig zu steuern und welche Taste macht jetzt was und huch, ich habe schon wieder ein Loch in mein Haus geschlagen, dabei wollte ich ein Bild an die Wand hängen, habe die Wand weggehauen und ich habe dann irgendwie gleich so, ich habe mich in so ein YouTube-Loch gestürzt und habe irgendwelche Minecraft-YouTuber gesuchtet und habe eine gigantische Ritterburg gebaut und ein hochmodernes so ein Beachhaus, wie es in Miami an der so ein Millionär sich an die Uferpromenade bauen würde. Und wir haben, was weiß ich, Zombies gefangen genommen und wir haben irgendwie lustige, riesige Gehege für Tiere und für meine Tochter züchtet jetzt Schildkröten in diesem Spiel.
Wie nimmt man Zombies gefangen? Wie macht man das?
Die laufen da rum und wir haben sie einfach eingemauert mit Zäunen und jetzt sind sie unser Haus- und Hof-Zombie, der da in diesem Gehege wohnt. Also ist so ein Ertrunkener. Die Zombies selber überleben ja den Tag nicht. Also Zombies halten keine Sonne aus in dem Spiel. Die sind so ein bisschen Zombie-Vampir oder so, keine Ahnung. Aber wenn es Tag wird, dann sterben die. Aber diese komischen ertrunkenen Heinis, die laufen auch tagsüber immer rum. Es sind so ertrunkene Zombies, die dann sehen quasi so genauso aus, nur mit so ein bisschen Moos dran. Die Grafik ist halt lustig, es sind halt alles Klötze, gell? Es sind alles einfach viereckige Klötze, große und kleine Klötze. Und wie du gemeint hast, du hast nicht verstanden, was man da machen muss. Das Schöne ist ja, es gibt kein Muss in dem Sinne. Das Ziel ist Überleben, ja, aber du kannst am Anfang für den Schwierigkeitsgrad, für Kinder, die gerade erstmal mit dem Controller noch kämpfen müssen, kannst du das Ganze in den sogenannten Kreativmodus schalten, oder die Alternative dazu ist der Survival-Modus. Im Survival-Modus ist es quasi so the real game, ja, also da gibt's dann so Tag- und Nacht-Rhythmen in dem Spiel und nachts oder in Dunkelheit, also tagsüber kannst du auch Zombies treffen, in Höhlen zum Beispiel. Weil immer, wo es dunkel ist, können Zombies entstehen. Und nachts ist das halt überall und tagsüber ist das nur in Höhlen. Und dann kommen die und laufen da rum und die würden dich halt, die würden dich Leben kosten, so wie in jedem normalen Spiel. Du kannst sie natürlich bekämpfen, wenn du entsprechende Waffen hast, aber am Anfang des Spiels hast du halt erstmal gar nichts. Du kommst in diese Welt und hast nichts. Und dann musst du halt anfangen zu bauen. Dann könntest du irgendwie mit deiner bloßen Hand einen Baum umhauen und dann hast du irgendwie Stock oder sowas und dann kannst du das irgendwie, du kannst dann immer Dinge verarbeiten und abbauen. Ja? Du kannst dann irgendwie aus dem Stock kannst du dann Bretter machen und mit den Brettern baust du dir ein Haus und dann baust du irgendwo, verbrennst du die Stöcker, dann hast du Holzkohle und dann mit der Holzkohle kannst du dann irgendwie eine Fackel machen, dann hast du Licht und dies, das, Ananas, also es gibt so einen riesigen Tray von Crafting quasi und gibt auch ganz viele Sachen, die einfach nur zur Deko da sind, aber die meisten Elemente in diesem Spiel kann man in irgendeiner Art und Weise einsetzen, wenn du was hast, was man essen kann, weil in dem Spiel ist, wenn du Survival-Modus hast, ist Hunger ein Thema. Wenn du nicht genug isst, dann verlierst du auch wieder Health und wenn die Health bei null ist, bist du tot. Also Hunger ist ein Thema, da musst du also irgendwie Tiere züchten oder Tiere essen oder halt erstmal züchten und dann essen oder du kannst sie auch einfach jagen und direkt essen. Du kannst das Zeug, was du irgendwie anbaust, wenn du irgendwie Weizen oder so anbaust, kannst du das Weizen essen, aber du könntest das Weizen auch an die Schweine verfüttern und dann die Schweine essen. Das ist viel effizienter von der Nahrungshaltigkeit als das Weizen direkt essen. Und also dieses Spiel hat so ganz viele...
Ich hab mal ein Video gesehen, wo einer so eine ganz hochtechnisierte Schweinefarm gemacht hat, genau. Also Schweineschlachtanlage.
Genau, es gibt dann...
furchtbar eigentlich, dystopisch, ja. Aber halt die Wahrheit wahrscheinlich.
Es gibt so Automatisierungssachen später noch, da sind wir noch nicht hin vorgedrungen. Das habe ich zwar auch schon in die Videos geguckt, aber das haben wir noch nicht gebaut. Wir lernen noch so die Basiskonzepte. Genau, das Schöne an einem eigenen Server ist halt, dass du so auch umschalten kannst. Also ich kann dann so Sachen machen, dass ich sage, wir sind jetzt im Kreativmodus. Im Kreativmodus hast du quasi the keys to the kingdom. Also du hast einfach von allen Ressourcen unendlich.
Das stelle ich mir so langweilig vor.
Ja, aber das ist das Schöne. Das ist so, als wenn ich dir jetzt einen unfassbaren Berg Legosteine vor die Füße kippe und sage, so, wolltest du schon immer mal die Titanic bauen oder den Eiffelturm oder irgendwas? Feel free, knock yourself out, ja, denn so, das ist dieses Gefühl, so, am Anfang baust du so ein kleines Haus und denkst dann, ja, wird jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, was mache ich jetzt mit dem Haus? Und dann guckst du so 2, 3 YouTube-Videos und dann denkst du, nein, nicht Haus, ich baue eine Ritterburg mit Wassergraben und dann baust du die und dann habe ich da irgendwie einen Abend gesessen und habe eine Ritterburg gebaut und am nächsten Tag ist meine Tochter dann wieder in die Welt gekommen und ist rumgelaufen und so, Papa, was hast du? Was ist denn hier los? Was hast du gebaut? Und so, aber da ist ja noch nichts in den Räumen drin. Ich so, ja, dann dekorier mal. Und dann 10 Minuten später komme ich wieder in den Thronsaal rein und sie hat irgendwie Deko an die Wände gemacht und Lampen aufgehängt und alles Mögliche und fängt an, meine Ritterburg zu dekorieren. Und dann irgendwann 20 Minuten später verliert sie die Lust daran und baut sich draußen eine Schweinefarm hin oder sowas. Also das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und mittlerweile hat sie die Angst vor diesen ganzen Zombies und Spinnen und Creepern und was da alles so rumläuft. Irgendwelche komischen besessenen Fledermäuse, die da nachts rumfliegen, hat sie so weit verloren, dass sie jetzt nachts rumläuft und wild Zombies erschlägt. Das war am Anfang, war die so ein bisschen gruselig, aber das hat nicht lang gedauert. Und es ist schön, mit dem eigenen Kind so Computerspielen, Multiplayer zu spielen. Meine Frau ist natürlich so ein bisschen dagegen, es ist zu früh und es frisst zu viel Zeit und lass das Kind doch mal ein bisschen, die muss auch mal rausgehen und so. Alles richtig, aber so hin und wieder mal eine Stunde irgendwo zwischendurch machen wir und sie hat viel Spaß und ich habe viel Spaß und wir haben zusammen Spaß, das ist total cool. Also kann ich eigentlich nur empfehlen. Und wenn ihr auf unsere Welt kommen wollt, wie gesagt, ich habe da so einen Server im Internet. Also du jetzt, meine ich, nicht die. Ich will jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer einladen. Das ist vielleicht ein bisschen voll, aber...
Okay, was muss ich tun, um Minecraft spielen zu können? So ganz hypothetisch.
So ganz hypothetisch. Du brauchst ein Gerät, wo das drauf läuft. Das kann ein Windows-PC sein, ein Android-Tablet oder ein iPhone oder iPad-Tablet.
Aber ich will das kann ja wahrscheinlich mit Maussteuerung spielen, oder?
Das kann auch ein Nintendo Switch oder eine PlayStation ab der 4er, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Also auf der 3er geht's leider nicht. Das habe ich geguckt, das funktioniert nicht, sonst hätte ich es da auch noch installiert. Und dann musst du das Game kaufen, kostet aber irgendwie nur einstellige Euros, ich glaube irgendwie sowas wie 8 Euro oder so habe ich bezahlt.
Okay, krass.
Ich musste dann so ein bisschen rummacgyvern, weil ich hatte es dann auf dem iPad und dann hätte ich jetzt, okay, ich hätte das zweite iPad von meiner Frau klauen können, hätte es da noch drauf machen können, aber ich habe halt erstmal meins genommen und habe ich aber gedacht, ich will das mit Maus und Tastatur und am großen Rechner spielen, also auf dem großen Monitor. Dann installiere ich mir das auf dem Mac, ja. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, da gibt's nur die Java-Version und die ist inkompatibel mit der anderen. Und dann habe ich einen Android-Emulator installiert und simuliere jetzt also auf meinem Mac ein Android-Tablet und musste dann in den Google Play Store reingehen und da Minecraft raussuchen und dann will das natürlich nochmal 7 Euro haben. Also muss ich dieses Spiel einmal bei Android und einmal bei Apple kaufen. Aber gut, zusammen 7,99 mal 2, 16 Euro, alles klar, geht immer noch. Und gut, so einen Server hat man als IT-Nerd ja eh noch irgendwo rumfallen, wo man das drauf installieren kann. Und dann war das fertig. Genau, also von daher, es ist relativ leicht zugänglich. Also für Stefan würde sich wahrscheinlich anbieten, das auf die Switch zu knallen. Oder halt auch auf ein iPad.
Ja, kann man das bedienen auf dem iPad? Ist es sinnvoll, das da zu spielen?
Jein. Leute machen das. Also die Freundinnen von meiner Tochter, habe ich heute mal mit den Müttern geredet, wie viel die das spielen lassen und wie sie potenziell zu der Idee stehen, da Multiplayer irgendwann, ich wollte das jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber da habe ich gehört, die spielt das auf dem iPad und da würde die Steuerung ja viel besser sein. Und was ich da rausgehört habe, ist, die spielt das mit den On-Screen-Controls. Das finde ich absolut grauenvoll.
Wenn du es nicht anders gelernt hast.
Ja, wenn du es nicht anders gelernt hast, wahrscheinlich. Ne? Aber du hast halt immer die Finger vor dem Bild und verdeckst dir die Hälfte deiner ganzen Sachen, die da angezeigt werden. Das wollte ich meiner Tochter nicht antun. Ich habe hier einen PlayStation 5 Controller. Diese weißen, das sind die Fünfer, gell?
Ja.
Genau, also diesen DualSense Wireless Controller. Der wird von einem iPad zum Beispiel problemlos unterstützt per Bluetooth. Also es gibt ja auch hunderte andere Game-Controller, die Bluetooth können, die irgendwie iPad-kompatibel sind oder auch Android-Tablet-kompatibel. Und dann stellst du dir das iPad in irgendeinen Ständer. Wenn du keinen hast, baust du dir aus Lego Duplo einen schnell selber und stellst es vor dich hin und nimmst den Controller, dängelst den per Bluetooth ans Tablet dran und dann hast du eine Mini-Konsole direkt vor der Nase und kannst losspielen. Also das funktioniert ganz hervorragend. Der Ralf Stockmann hat tatsächlich ein Foto irgendwie in seinem Artikel gepostet, dass er das anders lösen wollte, weil er auf dem Mac spielen wollte und er wollte scheinbar nicht diesen Weg mit dem Emulator gehen, sondern hat es dann anders gemacht. Er hat sein iPhone genommen, hat das Spiel aufs iPhone installiert, er muss natürlich auch nur einmal kaufen, weil du hast es ja dann fürs iPad schon. Das iPad gibt er den Kindern und für sich selbst installiert er das Spiel auf dem iPhone und macht dann drahtlose Bildübertragung vom iPhone auf den Bildschirm vom Mac. Das unterstützt der Mac einfach so, dass du das so hincasten kannst. Du kannst den Mac als Airplay-Empfänger nehmen, dann taucht der iPhone-Bildschirm groß auf deinem Mac-Bildschirm auf. Und dann legst du das iPhone am Strom steckend natürlich, weil sonst ist der Akku relativ wenig leer, irgendwo in die Ecke und machst dir auch noch einen Game-Controller per Bluetooth an dein iPhone dran und das gibt sein Bild an den Mac weiter und dann hast einen großen Bildschirm und einen Controller in der Hand und dann funktioniert das.
Das klingt nach Latenz.
Tatsächlich ist Airplay ziemlich gut und Latenz ist bei Minecraft auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig entscheidend. Okay. Es ist kein Shooter, der irgendwie auf Reaktionen Wert legt. Klar, wenn du jetzt so ein Zombie versuchst mit der Armbrust zu bekämpfen, dann und der läuft quer, dann musst du vielleicht so ein bisschen vorhalten und dann solltest du schon mal im richtigen Augenblick abdrücken. Aber im Zweifel nimmst du das Schwert in die Hand, läufst hin, haust ihn so um, dann brauchst du keine Latenz. ja, das Krasse ist halt, wir sind ja noch an der Oberfläche. Ja, also wie gesagt, diese ganzen Automatisierungssachen mit den Schweinefarmen, was du erzählt und gesehen hast, das wäre eine Avenue, die man noch gehen könnte. Dann so wirklich gigantomanische Bauwerke, wo Leute ganze Welten, es gibt irgendwie eine Crew im YouTube, die bauen Mittelerde nach. Und die Ausschnitte, die ich davon gesehen habe, das ist so mindblown, ja, wie viel Arbeit man da reinstecken kann, ist unfassbar. Und dann gibt's aber dieses, wenn du das Spiel halt den Survival-Modus weiterspielst, es gibt ja in Minecraft eine Unterwelt, also diese Höhlen, die führen runter in eine Unterwelt und da unten sind Überreste alter Zivilisationen und dann gibt's eine Hölle, also sowas, das nennt sich der Nether, das ist faktisch eine Repräsentation der Hölle, da kannst du rübergehen, da gibt's so Portale, durch die du durch kannst und es gibt da noch irgendwie so ich habe vergessen, wie das diese Entität heißt, die diese alten Zivilisationen bewacht. Die solltest du nicht aufwecken, weil dann ist die böse auf dich. Und so, also die Tiefe, ja, am Anfang bist du so oben und ist irgendwie so Wald und Dings und da läuft so ein Schwein rum und so ein Huhn und dann züchtest du da irgendwas und machst und baust dir irgendwas Schickes und denkst so, okay, Spiel verstanden, so, und dann guckst du ein paar YouTube-Videos und denkst du so, ach, du ahnst es nicht, was da noch dahinter ist, also wie tief dieses Spiel ist, so im wahrsten Sinne des Wortes, die Welt geht nach unten, also man findet da manchmal so Höhleneingänge, wo du so reinguckst und denkst, huhuhu, das geht aber ordentlich, da geht so 100 Meter in die Tiefe und du könntest da jetzt runterklettern und da unten siehst du dann schon irgendwie, da laufen die Zombies und die Spinnen rum und dann denkst du, ich gehe da jetzt nicht rein, aber man kann da reingehen und es geht da unten noch viel, viel weiter und es gibt noch viel zu entdecken und ich weiß, ich bin total late to the party, alle, die das jetzt hören und schon viel Minecraft gespielt haben, denken sich wahrscheinlich, alter Mann, hast du es auch schon entdeckt. Nach 20 Jahren, genau. Aber wie gesagt, ich hatte vorher keinen so einen richtigen Zug dazu. Die Kinder haben mich jetzt dazu gebracht und wir fallen gerade gemeinsam in den Topf und das ist total schön. Das wollte ich einfach mal so zu Protokoll geben. Also bei Stefan vielleicht noch ein, zwei Jährchen warten oder so, aber dann kommst du da auch hin. Ich kann das nur empfehlen. Ihr solltet das ausprobieren.
Und eine Frage habe ich noch. Ist das ein wahnsinniger Zeitfresser?
Kannst du natürlich dazu machen, klar. Aber
ist das so, dass man das nicht unterbrechen kann, dass du da so psychisch, dass man es nicht schafft aufzuhören und immer weiterspielt oder ist das unproblematisch, dass man sagt, nach einer Stunde hören wir auf?
Das ist eher unproblematisch. Also das kriegt meine Tochter ganz gut hin, weil sie auch verstanden hat, je problematischer wir das machen, also je problematischer sie das macht, nicht aufhören zu wollen, umso länger dauert's, bis wir das nächste Mal wieder spielen. Ich das zur Bedingung gemacht habe,
die Mama die Böse sein lassen, gell, so, hier, die Mama lässt uns nicht spielen, wenn es jetzt hier gleich wieder Alarm
ist. Nee, das habe ich nicht gesagt, das könnte auch eine gute Taktik sein. Nein, ich hab halt gesagt, so, wir setzen uns von Anfang an eine Zeit, manchmal stellen wir auch wirklich einen Timer, oder wir machen irgendwie einen Alarm oder so, wo wir dann sagen, okay, wenn es nachher 5 ist, dann hören wir auf oder so, und das Spiel selber gibt da nichts vor. Du kannst jederzeit speichern und beenden drücken und dann bist du raus und wenn du das nächste Mal reinkommst, tauchst du an derselben Stelle wieder auf. Dann ist, wenn kein anderer Spieler drin geblieben ist, dann bleibt die Welt quasi auch stehen, glaube ich. Weiß nicht genau. Also dann zählt die Uhrzeit sozusagen nicht mehr weiter. Also der Tag-Nacht-Rhythmus hält an. Wenn andere Spieler drin bleiben, läuft die Welt natürlich weiter. Und wenn du dann später dazukommst, dann kommst du halt da dazu. Ne? Es ist halt Tag oder Nacht oder was auch immer da gerade ist in dem Augenblick. Aber ich glaube, wenn alle Spieler rausgehen aus dem Server, dann bleibt das stehen. Zumindest ist das mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da. Du verlierst nichts, also du bist auf keinen Missionen oder so, die du irgendwie, klar, außer die sind in deinem Kopf, dann natürlich schon, aber du kannst eigentlich alles jederzeit unterbrechen und sagen, okay, dann mach ich morgen weiter. Das ist nicht das Thema. Okay. Und von daher setzen wir uns da Zeitlimits und da gibt's eigentlich, zumindest habe ich das mit ihr so gut vereinbart jetzt, auch keine Diskussion, weil sie eben auch weiß, wenn das jetzt irgendwie zu einem Problem wird, dann ist die nächste Minecraft-Session etwas weiter in der Zukunft. Und das will sie ja auch nicht. und das ist verstanden, kommuniziert und abgestimmt und das funktioniert. Also das kann man so einrichten. Zumindest mit meiner Tochter kann man das so einrichten. Ja.
Okay. Ja, ich muss
mal gucken. Aber es ist schon so, dass, also manchmal erwische ich mich dann auch dabei, wie ich irgendwie in so einer Off-Time-Minute irgendwo, wenn man irgendwo wartet, sei es jetzt auf dem Klo oder draußen irgendwo, weiß ich nicht, steht man vor der Schule, will das Kind abholen, hat noch ein paar Minuten, ist irgendwie niemand da, mit dem man quatschen kann, guckt man auf YouTube nochmal irgendwie so ein Minecraft-Video weiter und hat dann schon mal so Pläne, ah ja, das mache ich auch und das baue ich dahin und dann könnte ich das damit verbinden und dann so, oh, da kommt sie, schnell einstecken, so, ich habe Ideen.
Also, was ich noch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wie man sich an diese Optik gewöhnt, weil ich finde, also ich kenne halt so wenig davon, dass ich das einfach unheimlich hässlich finde.
Weil es ist halt unheimlich so hässlich und that's the beauty of it.
Ja, genau, das verstehe ich eben noch nicht so ganz. Das müsste ich wahrscheinlich erst erspüren, wie man das dann eben als the beauty of it erkennt. Oder weil ich find's abstoßend hässlich eigentlich.
Ja, hast du mit deinen Kindern, als sie kleiner waren, Lego Duplo gebaut?
Ja, klar.
Und hast da auch irgendwie Dinge erschaffen, die eigentlich zu filigran sein müssen, wo es eigentlich mit Duplo nicht gehen kann, weil die Steine ja, zu grob sind. Klar,
mein Sohn hat ja hier Bird of Praise und sowas gebaut.
Genau, so genau das ist die Mechanik. Du siehst da einfach mehr, als da ist, weil du hast es gebaut. Und es ist ja nicht alles ein großer Klotz. Also diese Minecraft-Klötze, ich glaube, so eine Spielfigur, also so eine Person, so ein Mensch, sag ich mal, in diesem Spiel ist ungefähr so hoch wie zwei Klötze. Pi mal Daumen. Einen Klotz kannst du hochsteigen, einfach so wie eine Treppe. Ein Klotz springt die Person hoch. Außer es ist ein Zaun, dann geht das nicht. Und es gibt aber halbe Klötze. Also du kannst dann auch mit halben Klötzen bauen. Und es gibt auch so einen Klotz, der wie so eine Treppe ist. Der so in der vorderen Hälfte ist er halbiert und in der hinteren Hälfte nicht. Und dadurch hast du dann so eine Treppenstufe. Und die kannst du auch auf den Kopf hinstellen und verkehrt rum. Und dann hast du gewisse Möglichkeiten, Sachen zu bauen, die nicht so ganz grobklötzig sind. Also in der Duplo-Welt wäre das dann eben auch so der große Block und der kleine Vierer und so. Ja, also es gibt ein paar abgestufte Sachen und vor allen Dingen so Deko-Elemente, zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Kerzen oder Fackeln oder so, die sind deutlich filigraner, also jetzt im Vergleich zu der Klotzgröße, die sind natürlich immer noch brutal pixelig, aber sie sind halt weit kleiner als einer von den großen Klötzen. Und insofern, man kann ein bisschen Struktur reinbringen und man kann schon wirklich hübsche Sachen bauen. Und an die Optik gewöhnt man sich wahnsinnig schnell. Also das
denke ich mir, ja.
Und ich meine, wir sind wann mit Computerspielen groß geworden? In den späten 80ern, frühen 90ern? Ich find's immer faszinierend, wenn ich Bilder von alten Spielen heute ja, sehe. Stimmt. In meiner Erinnerung sind die immer faszinierend viel schöner, als wenn ich dann das Originalfoto oder so Screenshots in der Wikipedia nicht ist. So sah das aus? Wow.
Genau, Monkey Island 1 und sowas, ja.
In meinem Kopf ist das krass viel schöner gewesen als, ja, stimmt. Und das funktioniert bei Minecraft genauso. Wenn du das einen Augenblick spielst, dann siehst du da mehr als da ist. Und das finde ich auch faszinierend, dass das jetzt auch heutigen Generationen quasi, dass die das Gleiche haben werden, dass die dann auch irgendwann in ihrer Erinnerung sind ihre Minecraft-Welten detailliert und strukturiert und also all das, was wir auch in den Adventures damals gesehen haben. Und wenn die dann irgendwann 50 sind und sich nochmal Minecraft-Screenshots angucken, wenn sie auch, ach du Scheiße, so hat das ausgesehen. Denen wird's genauso gehen und das ist irgendwie lustig. Es gibt natürlich Shader-Packs und weiß nicht was alles, wo du dann wogendes Gras und Raytracing, Sonnenstrahlen und so haben kannst. Und dieser Tag-Nacht-Wechsel auch in seinem vollpixeligen Original-Look, was er immerhin macht, ist so den Himmel in Farben tauchen und dann gibt's Sonnenuntergang und so und die Sonne verfärbt sich und alles, der ganze Himmel verfärbt sich und das ist schon trotzdem die in all seiner Pixeligkeit läufst du durch die Welt und merkst, ah ja, wird Abend, langsam mal Zeit irgendwie zu gucken, wo wir dann vor den Zombies in Sicherheit kommen. das funktioniert schon. Das ist irgendwie, und dann regnet es und dann gibt es, was weiß ich, Gewitter und so. Lustige Sachen. Das hat, wir sitzen, wenn wir gemeinsam spielen, dann immer in einem Raum irgendwie gegenüber, sodass wir uns nicht gegenseitig auf den Bildschirm gucken. Entweder am Esstisch oder auch mal hier im Arbeitszimmer, dass sie sich an den anderen Schreibtisch, der hier noch steht, sitzt. Und so, dass wir uns unterhalten können, so über den Monitor drüber. Aber sonst jeder quasi seinen Teil der Welt nur sieht und wir uns nicht gegenseitig auf den Bildschirm gucken, damit man so, ich bin hier und du bist da und wenn wir uns sehen wollen, dann müssen wir in der Welt zueinander hinlaufen. Mhm. Aber dann regelmäßig so, Papa, du musst mal herkommen. Komm mal hier runter, komm mal zu meiner Farm, guck mal hier. Hat sie irgendwas entdeckt, was sie noch nie vorher gesehen hat und muss mir das unbedingt zeigen und so. Das ist echt, echt cool.
Das ist cool. Wie hält der Kleine das aus, dass er da nicht mitmachen darf? Oder kriegt er auch Spielzeit?
Ja, das haben wir probiert. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich gedacht, so, okay, das ist jetzt blöd. Wenn ich jetzt mit ihr spiele, dann wird er neidisch werden und wird, weil an dem einen Tag, wo wir das gemacht haben, war meine Frau nicht da, weil die irgendwie war außer Haus. Und ich hatte
Papa die Kids. Mit den Kindern.
Genau. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann lassen wir ihn auch was spielen. So, dann gebe ich ihm mein Handy und sag ihm, okay, pass auf hier, er hat da so ein, zwei Spiele, die für sein Alter gerecht sind und die kann er spielen. Und dann dachte ich, na gut, dann kann ich mit ihr jetzt keine anderthalb Stunden Session machen, weil ich werde ihm jetzt nicht anderthalb Stunden da das Spielen erlauben. Das Lustige ist, er hat es dann immer wieder ausgehen lassen, das Handy. Mein Handy ist, glaube ich, so eingestellt, dass es nach einer Minute den Bildschirm ausmacht und danach brauchst du natürlich das Passwort wieder. Und dann kam er irgendwie das dritte, das vierte, das fünfte Mal. Papa ist wieder ausgegangen und dann dachte ich so, du spielst ja gar nicht richtig. Ja, ich will jetzt auch nicht mehr spielen, ich will euch zugucken. Und dann hat er sich seinen Stuhl so hingeschoben, dass er beide unsere Monitore sehen konnte. Also er war der Einzige, der auf beide gucken konnte, weil er genau strategisch sich an die Stelle gesetzt hat, wo das geht. Und hat dann immer so auf den einen Bildschirm, auf den anderen Bildschirm so rüber geguckt und hat quasi einfach zugeschaut und kommentiert und Vorschläge gemacht, was man so machen kann. Und da waren wir komplett im Survival-Modus, im Kreativ-Modus, da gab es keine Zombies. Ich glaube, wir hatten sogar Tag-Nacht-Rhythmus ausgeschaltet. Das kannst du auch machen, dann ist always day. Ja, dann gibt's keine Zombies, außer du gehst in Höhlen und dann kannst du halt bauen. Mit deinem endlosen Vorrat an Legosteinen. Und ja, da hat er Spaß dran gehabt. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal wiederholt, wo er das auch wieder genauso gemacht hat. Da habe ich ihn dann auch wieder gefragt, willst du auf dem Handy was spielen? Nee, ich gucke euch zu. Und dann hat er sich was zu essen geholt und seinen Stuhl und hat sich wieder strategisch platziert. Und hat dann auch immer lustige Ideen oder lacht und über Sachen, die wir... Er könnte sich immer kaputt eimern, wenn ich was falsch bediene. Wenn ich irgendwie... Mir passiert das auch noch regelmäßig, dass ich die... was hinbauen und was wegkloppen Taste verwechsel und dann mal wieder irgendwie ein Loch in die Außenwand von meinem Haus reinhau, obwohl ich irgendwie nur was Innenausbau machen wollte und dann doch wieder ein Loch reingekloppt habe, da könnte sich immer kaputt eimern vor Lachen, wenn der Papa was falsch macht. Das findet er mega gut.
Ja, weil der Papa kennt sich halt auch echt gut mit Computergedönse aus.
Ja, ich baue auch meine Häuser locker doppelt so schnell wie meine Tochter. Aber ich brauche eine Maus. Sobald ich den Controller in die Hand nehme, falle ich auch auf langsamere Geschwindigkeiten zurück. Ja. Also, Empfehlung. Und wenn da draußen jemand Minecraft-mäßig noch Tipps hat, was ich unbedingt mit meinen Kindern da ausprobieren muss. Wir spielen, wie gesagt, Bedrock Edition ohne Mods im Moment. Aber ich bin da gerne offen, mehr anzuhören, was ihr noch für Ideen und Vorschläge habt, was wir unbedingt machen müssen. Oder gute YouTube-Kanäle würde ich auch nehmen. Ich habe jetzt Crocodile Andy gehört oder gesehen. Crocodile Andy ist so ganz nett und baut irgendwie coole Sachen. Vor allen Dingen in seinen alten Playlists sind viele coole Ideen für Häuser und alle möglichen Mechaniken und so drin. Da habe ich viel gelernt. Aber ich nehme gerne noch andere Kanalempfehlungen entgegen, was ich gucken soll.
Ich kann dir einen Kanal empfehlen.
Na, hau raus.
Es war kein YouTube, sondern TikTok.
Aha.
Und es handelt auch nicht von Minecraft. Das war also jetzt nur eine Überleitung.
Schade.
und zwar, ich habe ja in der Schule kein Latein gelernt. Und ich habe so Duolingo, keine Ahnung, 7000 Punkte Latein gelernt oder so. Also auch nicht viel. Ja? Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie das zu können oder also wirklich ganz weit davon entfernt. Ich habe nur so ganz, ganz grundlegendes Grundwissen. Und ich habe einen TikTok-Account, ist mir reingespült worden. Der nennt sich Latin for Fun. Und das ist ein Typ, der lateinische Wörter beibringt, uns Schauern. Und da hat er immer ein Wort und das dazu erzählt er immer was. Macht dann drei Beispiele, wie man das verwendet. Und das macht er halt komplett auf Lateinisch. Und man versteht das. Das ist total gut. Also das geht dann nach jedes Video, also am Anfang ist kurz auf Englisch, sagt er eben, was er macht oder was er vorhat, dass er uns jetzt neues Wort beibringt. Und dann geht's los, komplett auf Latein und ebenso plaudernd, mit sehr viel Gestik und nach einer bestimmten Reihenfolge. Er sagt immer am Anfang, welcher Tag des Jahres heute ist, also welches Datum. Dann, was für ein Wort er letztes Mal besprochen hat und um was für ein Wort es heute geht. Und dann erklärt er drei Beispiele. Und es ist wirklich faszinierend, wie gut man das versteht und wie gut man dabei lernt. Es ist wirklich so extrem niederschwellig. Sehr, sehr angenehm. Fühlt sich überhaupt nicht wie Lernen an. Fühlt sich halt nach, es erzählt dir halt einer was über irgendwas, den Kopf oder die Scheide. Das ist natürlich auch so ein bisschen wie ist das? Bait im Endeffekt. Dass man ein Video hat, wo groß Vagina draufsteht und man sich denkt, oh, das muss ich sehen. Ja, und dann redet er halt von der Schwertscheide. Tja, da kommt das halt her.
Ist wohl reingefallen.
Ja, genau. Aber nee, es ist wirklich sehr zu empfehlen. Macht er sehr cool. Also da gibt's ja viele, die sowas Ähnliches machen. Aber Legend for Fun macht mir Fun. Meine Frau fand's nicht so toll.
Ja, also konnte nicht so Fun.
Ja, mein erster so Gedanke wäre auch, wenn ich Legend for Fun höre, das does not compute, aber aber okay. Ja.
Nee, ich hab ihr gesagt, so hier, das muss ich dir zeigen, das ist toll. Und dann habe ich ein Video ausgewählt, was ich eben noch nicht gesehen hatte. Und das war halt gerade eins, was nicht so knackig und kurz ist, sondern wo er dann so ein bisschen ins Plaudern kommt und so ein bisschen Grammatik macht. Also ich fand es trotzdem spannend und auch verständlich. Aber ich habe mir auch gedacht, das war jetzt nicht das beste Beispiel, um mal neu beizubringen. Nee, also ist nicht so ihrs. Aber es, also ja, schaut doch mal rein, ist toll. Ich werde das verlinken.
Bevor wir noch zu deinem nächsten Thema kommen, auch noch eine Sache kurz. Ich hatte vor einigen Ausgaben hier diesen YouTube-Kanal mit der Eule empfohlen, die da in Marburg auf dem Turm brütet. Ja. Und jetzt ist das erste Junge offensichtlich da.
What? Also,
wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt oder damals reingeguckt habt und gedacht habt, okay, sie sitzt da, langweilig, skip, next. Jetzt kann man da reingucken. Wir haben vorhin zum Abendessen da gesessen und haben geguckt und dann gab's Abendessen, da kam der Eulerich rein und hatte eine Maus dabei. Und wir haben das Kleine noch nicht gesehen. Es war wohl schon zu sehen, haben wir im Chat gelesen, aber leider der Timestamp, der da war, so weit konnte man nicht zurückspulen. Ich glaube, man kommt immer nur eine Stunde oder zwei oder so zurück und der Timestamp war zu weit weg. Es war wohl schon zu sehen. Wir haben dann immer nur gehört, man hört das Kleine. Und man sieht halt, wie sie jetzt deutlich anderes Verhalten an den Tag legt. Sie sitzt halt nicht nur da, sondern sie kümmert sich um irgendwas, was da unter ihr ist. Das ist aber noch nicht so richtig zu erkennen. Wird vermutlich demnächst, je nachdem, oder wenn man eine Weile zuschaut, sicherlich mal irgendwann ins Bild kommen. Die Kamera guckt halt zu hoch. Und du siehst halt immer nur, wie sie so runterguckt und da irgendwas rumsortiert. Und man hört das Kleine auf jeden Fall. Sehr süß. Also von daher, Empfehlung erneuert, bitte nochmal reingucken, Baby-Eulen. Uhus, Baby-Uhus.
Sehr schön. Ja, du hast gerade von Burgen erzählt, die du baust. Ich habe neulich auf einer Burg übernachtet und die möchte ich auch hier kurz droppen und empfehlen.
Das sah sehr toll aus auf BeReal.
Es war auch toll. Ich war in Kronach, das ist irgendwo an der thüringischen Grenze, also so hinter Bayreuth, von hier aus gesehen. Und also von Thüringen aus gesehen natürlich nicht hinter Bayreuth.
Okay, wir gucken aus Richtung Rhein-Main, nur mal nochmal.
Genau.
Für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich hatte da eine Probenahme und es ist halt zu weit, um hinzufahren, Proben zu nehmen und wieder zurückzufahren.
Bei Coburg ist das.
Bei Coburg kann auch sein, ja. Und dann habe ich eben in Kronach übernachtet. Das ist ein Hotel auf einer Burg, also in einer Burg. Und das ist nicht nur irgendeine Burg, das ist eine fucking Festung. Also es war wirklich, ich kam da an, habe auf dem Busparkplatz geparkt und da geht ein Schild so ungefähr hier rein und dann geht man halt durch Festungsanlagen wie in so ein Schneckenhaus, geht man so ja im Kreis halt und nähert sich der Mitte der Burg durch wahnsinnig dicke, also wirklich, das ist halt eine richtige Festung. Das ist nicht nur so ein bisschen Burg, gell? Also ist schon Wahnsinn und dann wohnt also, man halt.
Ich habe gerade gegoogelt, ist Festung Rosenberg, ist das das?
Kann sein, ja. Das ist direkt okay. In Kronach, ja. Und dann wohnt man halt in der Festung und ist alles sehr, sehr neu und sehr modern und sehr schön gemacht. Ist jetzt nicht so super High-Class-Hotel, also ist schon, ich will nicht sagen, es hat Jugendherbergscharme, das hat's nicht, aber man sieht halt, ich hatte ein Zimmer, wo man über meinem Bett noch ein Bett hätte rausklappen können. Es hat mir, also man musste sich ein bisschen einsehen, dass man es gesehen hat. Es sah nämlich aus wie so eine Zierblende an der Wand. Aber wenn man genau geguckt hat, hat man gesehen, ah nee, das ist ein Bett, das kann man runterklappen und dann ist es halt ein Vierbettzimmer oder Dreibettzimmer und noch eine Couch. Das Frühstück, glaube ich, das beste Frühstück, was ich je in einem Hotel gegessen habe. Also wirklich.
Echt?
Echt?
Wahnsinn. Ja. Cool. Vollkommener Overkill. So mit, man kann sich selbst belgische Waffeln machen und Müsli in jeglicher Form. Also wirklich in jeglicher Form. So bis hin zum selbst angesetzten, wie heißt dieses Schweizer Müsli, was die immer essen, dieses eingeweichte?
Bircher.
Bircher, genau, und sonst, also wirklich jede Art von Chia-Samen und weiß der Teufel was. Vollkommen irre. Habe ich noch nie erlebt, so ein Frühstück. Und dann eben in so einem Hotel, was eben nicht 5 Sterne hat, sondern also.
Cool.
Also irre. Wirklich irre, irre, irre. Wenn man da mal, also ich werde auf jeden Fall mit Kindern noch hinfahren und werden wir da auf der Burg schlafen. Also ist ja nicht die einzige Burg. Also es gibt ja hier in der Nähe die Burg Preuberg. Die Breuburg im Örtchen Breuberg, ist ja hier im Odenwald, kann man auch auf der Burg schlafen. Aber das ist allerdings tatsächlich eine Jugendherberge, wo ein Freund von mir, von uns, sein Zivi gemacht hat. Auch sehr schön da.
Und was ist im Inneren der Gebäude sonst noch, außer das Hotel? Kann man da irgendwie
besichtigen oder irgendwas? Ja, es sind mehrere Museen noch drin. Die hatte ich keine Zeit für mir anzuschauen, würde ich mir aber gerne noch anschauen.
Cool.
Ja. Und natürlich auch und ein Café ist noch drin und so. Also.
Ich war vor 1-2 Wochen mit den Kindern in Bad Homburg auf der, ist auch, ja, Burg nennt sich das, glaube ich, auch. Mhm. Und das ist irgendwie lustig, dann sind wir da hingelaufen. Das ist so ein Turm, so ein Ausblicks, so ein Wehrturm. Also nee, der ist nicht zum Wehren, sondern zum Gucken, glaube ich. Obwohl, nee, doch, die konnten auch so Pech runterkippen von da oben. Und da stand dann so ein Schild, ja, Turm ist zu, Schlüssel gibt's an der Museumskasse. Und dann hab ich gedacht so, okay, Öffnungszeiten, Museumskasse, ja, ist offen, könnte man theoretisch hingehen. Dann bin ich zur Museumskasse gelaufen und hab gesagt, hier mit dem Turm, wie ist denn das? Ja, kostet hier irgendwie Familienkarte 6 €. Okay, 6 €, und dann so, ja, hier ist der Schlüssel, gehen Sie rein, schließen Sie hinter sich wieder zu, sonst laufen die alle da hoch. So, okay, ich habe den Turmschlüssel, habe ich, glaube ich, auch in die Reel gepostet.
Ja, ja.
Und dann läufst du da zum Turm rüber mit deinem Schlüssel, schließt dieses eiserne Tor auf, gehst rein, schließt hinter dir wieder zu und dann läufst du irgendwie, weiß ich nicht, gefühlte 1000 Treppen, nee, so viel waren es nicht, aber das ist so ein endlose Schnecke da innen drin, läufst du dann hoch, kommst dann auch auf so einen Wehrgang und da sind dann diese Löcher, wo man so Zeug runterkippen kann, damit es die unten trifft und natürlich einen Haufen Schießscharten, wo der Wind durchzieht. Und dann kannst du noch oben ins Turmzimmer, wo der Türmer wohnte, gehen. Das war auch cool. Das hat die Kinder fand's, also der Kleine fand's gut und die Große fand's fürchterlich, weil sie irgendwie Angst hatte, der Turm kippt um. Das ist viel zu hoch.
Da muss ich auch mal hin. Das klingt
super. Er steht seit vielen hundert Jahren hier. Ich glaube nicht, dass er heute umfällt, aber das wollte sie nicht hören. Ja.
Schön. Ja, nee, das werde ich, glaube ich, auch mal machen. Das ist ja hier um die Ecke. Das ist
so nah, ne? Irgendwie so. Man, ja, ja. Man muss, glaube ich, viel mehr so die Dinge erkunden, die machen. Irgendwie.
Es gibt so viel, was man sehen kann um uns herum.
Ja. Ja. Also der weiße Turm, der freistehende Bergfried der früheren Burg Hohenberg war das. Wahrzeichen der Stadt Bad Homburg vor der Höhe. Also haben wir das auch noch komplett.
Boah, da war ich, glaube ich, auch schon mal. Ist ja auch nicht, ja. Nicht so, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche da hin gurke.
Stimmt.
Ja. Hast du da nicht heute
oder so oder gestern?
Sowohl als auch, ja.
Ja, gell.
Ich hab dann irgendwie auch zu allen gesagt, so, hier arbeitet der Stefan irgendwo da hinten um die Ecke. Und die so, also, ja, okay, egal.
Aber ihr wart am Wochenende da, oder wart ihr?
Ja, es war am Wochenende, ja, okay. Klar.
Ja. Sonst wäre es ja lustig gewesen, hätten wir einen Kaffee trinken können.
Ja, nee, das war irgendwie an einem Sonntag sogar, glaube ich.
Ja, da wird nicht gearbeitet bei uns.
Ja, ich habe am Sonntag gearbeitet.
Ja. Stefan, möchtest du damit auf das nächste Kapitel überleiten? Den Dad-Joke der Woche.
Ach so, nee. Was haben wir trainiert, ist das, was ich am Sonntag gemacht habe.
Ach so, nee, wir machen erstmal den Dad-Joke.
Erstmal Dad-Joke. Dann machen wir erstmal Dad-Joke.
Ja.
Okay. Ja, gut, eine Sekunde. Wir waren in Bayern. Neulich ist bei Adidas eingebrochen worden. Die Polizei hat aber schnell reagiert. Die haben sofort 3 Streifen geschickt.
Oh Gott. Sehr gut, ja.
Wir fahren in 2 Wochen zu Adidas, glaube ich.
Ach was? Ist ja auch schön.
Meine Frau war da neulich geschäftlich und war so begeistert von dem Campus und dem Outlet, dass sie gesagt hat, sie hat aber nicht so genug Zeit fürs Outlet. Lass uns da nochmal irgendwie hinfahren. Und gucken, jetzt werden wir da mal hinfahren.
Fahren wir mal hin.
Herzogenaurach. Ja. Da, wo auch Puma ist.
Ja, aus naheliegenden Gründen.
Ja.
Ich habe gestern meinen Besen verkauft. I don't care anymore.
Oh nein.
Nee, aber okay, noch einen noch. Einen noch, den habe ich geklaut in einem anderen Filmpodcast. Ich habe ein Portemonnaie gefunden. Und dann war ich ein bisschen im Dilemma, ne? Da waren 50 Euro drin, aber kein Ausweis, nix, wo man irgendwie jetzt wüsste, was man damit machen soll. Nur das Geld. Also, ihr kennt mich, welche Frage fällt mir da als erstes ein? Ganz klar, was würde Jesus machen?
Du.
Also habe ich es gemacht. Habe ich es gemacht, wie Jesus es machen würde? Ich habe es in Wein verwandelt.
Okay, das gefällt mir. Das ist blöd. Fantastisch.
So, das waren die 3 Dad-Jokes.
Das wäre auch mal ein guter Dad-Joke von der Kanzel sonntags. Wenn jemand einen Pfarrer von euch kennt, den in der nächsten Predigt unterbringst, überrascht du deine Gemeinde.
Vielleicht, ja.
Ich bin Katholik, bei uns gibt's keine Kanzel.
Ach so, nicht?
Nee. Nicht mehr üblich bei Katholiken, ich glaube schon sehr lange nicht mehr.
Alles, was ich über die katholische Kirche weiß, weiß ich von Benoit Blanc aus dem letzten Film. Der hatte so eine Kanzel da oben.
Stimmt, ja, der hat da runter gepredigt.
Ja, das ist aber Quatsch. Ich glaube, bei Protestanten gibt es das noch, oder?
Ja, aber ist bei euch in der Kirche nicht auch so ein
Ja,
so ein
die Ding, hängt noch
man,
da.
Wo man so hochlaufen
die
kann? Da, aber
die wird nicht mehr benutzt.
Ach, da läuft keiner mehr hoch?
Nee, wird nicht benutzt. Habe ich noch nie erlebt.
Das ist alles für die Show und dann lasst er sowas liegen?
Naja. Ja, habe ich noch nie erlebt, dass jemand auf die Kanzel steigt.
Übrigens, wo ich gerade Benoit Blanc gesagt habe, habt ihr mitgekriegt, dass bei Olympia einer von den Schweizer Curlern Benoit Schwarz hieß? Musste ich ja sehr lachen. Gut.
Das ist schön. Stefan, was haben wir für ein Thema?
Ja, natürlich, haben wir diese Woche trainiert? Du hast dir
wie verrückt trainiert.
Du hast ja jetzt 4 Wochen nachzuholen.
Ja. Also ich war einmal joggen tatsächlich in den 4 Wochen.
Echt?
Mein Notar hat nämlich immer gefragt, ob ich mit joggen gehe. Und als er beim 3. oder 4. Mal gefragt hat, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird's unhöflich, wenn ich wieder ablehne. Und obwohl ich schon völlig verausgabt war, weil ich im Garten gearbeitet hatte, habe ich dann zugesagt und bin mit ihm joggen gegangen. Und das war ein bisschen demütigend, weil er immer an Abzweigungen gesagt hat, so, wenn wir hier jetzt links laufen, dann sind es 10,3 Kilometer und wenn wir rechts laufen, sind es 6,8. Ja, und ich immer so, rechts, rechts. Und so, ich glaube, wir waren am Ende waren es dann so gut 7 Kilometer oder so, aber es lief ganz gut und ich habe das ja noch nie gemacht, dass mir so, oder so gut wie nie, so zusammenzulaufen mit jemandem und sich dabei zu unterhalten. Mhm. Das ist schon nicht schlecht, weil man dann halt so abgelenkt wird von seiner Misere.
Ja, und man kann halt nicht so schnell laufen. Also man kann halt nicht all out laufen, sonst ist halt so ein Gespräch sehr einseitig.
Das auch, ja. Ja, ich habe schon weniger geredet als er, aber
weil halt schon mehr so
fitter noch da ist.
Ja, nein.
ja, nee, aber was tatsächlich auch sportlich war, ich war am Wochenende in München und auch wieder Probenahme.
Einarmiges Probenahme, Reißen in der Nacht.
Genau. Ja, klar, ich war auch in der Ori-Bar wieder, zwei Abende hintereinander Ori-Bar, hab mich da durch die Signature Drinks getrunken, 8 an der Zahl, ich habe 7 geschafft immerhin.
Gott, oh Gott.
Ja, die Ori-Bar ist wirklich gut, das ist einfach eine verflucht gute Bar, also die haben das wahnsinnig gut drauf, was Drinks angeht, was die Karte angeht, so das Konzept der Karte, die haben immer so ein Konzept in der Karte, diesmal ist das Konzept gewesen, Kindheitserinnerungen. Und da ist dann sowas wie Ed von Schleck und irgendein Pokémon und Cornetto war auch dabei und noch so andere Kindheitserinnerungsdinge. Der kleine Prinz und dann eben passende Drinks dazu. Wahnsinnig gut. Und sie sind auch so wahnsinnig gute Gastgeber und das Essen ist gut und die Atmosphäre, also es ist wirklich, ist eine verflucht gute Bar. Ist direkt neben Hofbräuhaus oder 2 weiter vom Hofbräuhaus. Deswegen da auch das Essen.
Ich glaube, ich muss da echt mal mitkommen, wenn du da hinfährst.
Ich glaube auch, ja. Das stimmt. Ich war ja eigentlich zur Probenahme da. Ich habe an einer Bahnlinie zwischen dem Hauptbahnhof und dem Westkreuz ist es, glaube ich, und Starnberg sollen irgendwelche Strommasten erneuert werden und die musste ich beproben, ob da Asbest drin ist. Und die musste ich nicht alle beproben. Das war eine Zeit lang war das im Gespräch, dass ich die alle 400 wären es dann gewesen. Oh Gott. Irre. Ja, genau, hat schon ausgerechnet, dass ich dann irgendwie weil es ja in Sperrpausen geschehen muss, also wenn keine Züge fahren, dass ich dann eben für jeden Mast 6 Minuten gehabt hätte und das Laufen dazwischen. Ich habe jetzt festgestellt, das hätte ich nicht geschafft. Ich habe immer am Mast ungefähr 10 Minuten gebraucht und dann noch laufen. Es waren jetzt viel weniger Masten, es waren nur 20 Masten, aber die waren halt auf die gleiche Strecke verteilt. So dass ich immer, also jeden Tag 5 Kilometer vor und 5 Kilometer wieder zurücklaufen musste. Ich bin also immer 10 Kilometer am Tag gelaufen und zum Teil auch durch unebenes Gelände, so durch Brombeersträucher und so. Das war immer am ersten Tag, war ein bisschen unangenehm, am zweiten gar nicht. Am zweiten war es so an einem Golfplatz entlang, ziemlich entspannt eigentlich. Aber halt Wandertag, also sowohl am Samstag als auch am Sonntag bin ich je 4 Stunden gewandert. War nett.
Okay, cool. Mhm. Ja, aber du bist halt auf den Beinen und du bist halt 10 Kilometer.
Genau, 10 Kilometer gelaufen. Genau. Und dann abends noch mit besoffenem Kopf durch München gelaufen.
Da muss man ja auch die eine oder andere Extraschleife drehen manchmal.
Ja, klar, natürlich. Weil man kriegt dann ja Hunger, wenn man 4 Cocktails getrunken hat.
Ja.
Und dann muss man noch ein saures Lünglein irgendwo essen.
Schön nochmal ein bisschen Hundefutter essen irgendwo.
Ja, nee, war schön mal wieder in München zu sein. Ich war das letzte Mal vor 3,5 Jahren, aus ähnlichen Gründen.
Echt, so lange ist das?
So lange her? Ja, 3,5 Jahre ist das schon. Ja, war noch beim anderen Arbeitgeber. Und
krass.
Hat sich nicht viel verändert. Obwohl ich sagen muss, ich war letztes Mal ja in der Woche Das war, als die Queen gestorben ist übrigens. Das war die Woche, als die Queen gestorben ist. Wo ich auch schon mich wundere, wie lange schon her ist. Und jetzt war ich am Wochenende und ich muss sagen, Innenstadt abends am Wochenende ist schon ein anderer Schnack. Also ist schon unangenehmer, weil es halt das Publikum, was da unterwegs ist, es sind halt nicht so die paar Geschäftsleute und die paar Touristen, sondern es ist halt eine Horde von wirklich unangenehmen, besoffenen, in lächerlichen Fantasietrachten. Also vor allem die Männer in ihren komischen Fantasietrachten. Sehr, sehr lächerlich und sehr unangenehm. Also es hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
Schöner Polyester-Dirndl.
Ja, das auch, Dirndl habe ich gar nicht so, das waren eher Männer, so mit so lächerlichen Stulpen und so. Und ach, was ich erwähnen muss, was auch noch Sport war, ich war bei der riesigen Rosi. Das ist eine Unterführung in München, die vom Deutschen Alpenverein zu einer Boulderhalle, einer kostenlosen, frei zugänglichen, umgebaut wurde. Und das ist wirklich cool. Also es ist eine ziemlich lange Unterführung. Und die ist komplett ausgelegt mit solchen Fallschutzmatten, also solchen, wie es auf dem Spielplatz so ist, diese Tartan-Dinge. Mhm. Und eben unheimlich viele Klettergriffe an den Wänden. Zum Teil mit Hang, zum Teil senkrecht natürlich, zum Teil an der Decke entlang, zum Teil auch Überhänge. Sowohl Traversen als auch so schräg hoch, dass es eben so kurze Parcours sind. Mit, ich glaube, 5 oder 6 Schwierigkeitsstufen, immer mit Nummern markiert, zum Teil ein bisschen unübersichtlich. Aber wirklich cool, sehr abwechslungsreich und ebenso vom Publikum, ja, einerseits eben so diese typischen Boulder-Heinis, oder was heißt Heinis?
Hast du die neulich nicht als so nette Menschen beschrieben?
Genau so war es auch. Es war auch da wieder, es war einer da, als ich kam. Und der war so super freundlich, hat mir sofort so erklärt, wie das hier ist und hat mir dann Tipps gegeben und aber nicht aufdringlich, sondern also wirklich total angenehm. Und dann, als er weg war, war ich dann alleine und dann habe ich oben 2 Schweizer gehört, die darüber reden, so, was ist denn da? Da ist eine Kletterhalle, das ist ja lustig und haben es nicht kapiert. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, hier, kommt runter. Und dann kamen die runter und dann war ich halt der Dude, der ihnen erklärt, was Sache ist. Und die waren aber richtig gut, also die waren richtig gute Kletterer, hatten aber halt keine Kletterschuhe dabei. Haben aber auch sofort Feuer gefangen. Also man kommt da rein und ist total geflasht und denkt sich, ist das geil, hier bleibe ich. Und ich war dann bestimmt auch eine Stunde da und hab da rumgeklettert.
Du hast es ja uns geschickt per WhatsApp und auch, ich habe jetzt gerade noch die Webseite offen. Ich kann einen Gedanken dabei nicht abschütteln. Ich bin ein Großstadtkind und Unterführungen riechen immer nach Pisse.
Nee,
gar nicht. Immer irgendwer sich nicht zusammenreißen kann. Nee. Und jetzt haben die da auch noch diesen Tartanboden. Und du musst die Griffe teilweise anfassen an den Wänden, vielleicht auch mal etwas tiefer am Boden. Das geht sich für mich ganz schwer zusammen. Ist das, wie funktioniert das?
Also, das Gefühl habe ich da gar nicht. Fühlt sich alles sehr sauber an. Und ich glaube, der Grund ist, dass es nicht in der Innenstadt ist. Es ist so ein bisschen abgelegen. Okay. Und es ist so, wenn du oben stehst, das ist so in the middle of nowhere. Also ich überlege gerade, ob mir irgendein Ort in Frankfurt einfällt, wo man das ähnlich unbehelligt hinmachen könnte. Mir fällt quasi keiner ein. Ich weiß nicht, vielleicht am Riedberg oder so.
Das ist nicht so, ist, aber das war so mein Gedanke.
Genau.
Okay, Unterführung klingt jetzt nicht nach dem einladendsten Ort, wo ich irgendwie Dinge anfassen
nicht.
Will.
Überhaupt nicht. Fühlt sich alles total sauber an. Und was auch ist, super, es ist super durchdacht. Die haben zum Beispiel an einer Wand, da haben sie einen Hang, ja, also praktisch ein wie soll ich es erklären? Also kein Überhang, sondern das Gegenteil davon, ja?
Ja, genau.
Und dann ist es ja so, dass praktisch, vorher war das ja eine Unterführung, die kubisch war, die also senkrechte Wände hatte. Und dann entsteht ja unten so ein Keil, ne? Dadurch, dass sie da eine Wand hingebaut haben.
Ja.
Und die haben in den unteren, weiß nicht, 50 Zentimetern, haben sie Klappen hingebaut. Du kannst also unten die Wand mit dem Griff, der drauf ist, einfach hochklappen und da sind halt Spinde dahinter. Du kannst dann also, hast so dreieckigen Spind, kannst da deine Klamotten und deine deine Wertsachen oder sowas da reinlegen. Und die haben vorne sogar so ein Schloss wie einem Spind halt. Also nicht ein Schloss, sondern so ein Riegel, wo du ein eigenes mitgebrachtes Schloss dran machen kannst. Und dann cool. kannst du deine Sachen da wegschließen. Also total geil. Super durchdacht. Ja, und man merkt halt, dass es einfach, dass es nicht einfach irgendwie hingemacht ist, sondern dass da wirklich sich ein Team Gedanken gemacht hat, wie machen wir das und wie soll das sein? Und offensichtlich auch, welchen Ort wählen wir, weil der Ort offensichtlich gut gewählt ist. Also der ist halt abgelegen genug, dass es keinen juckt, dem keiner reinpisst.
Das ist echt cool. Ja, und wenn da regelmäßig Leute zum Klettern kommen können, das ist schon geil. Also
ja, ja. Vielleicht ist da auch quasi immer jemand da. Das kann auch der Grund sein, dass keiner reinpisst, gell?
Ja gut, aber ich meine, 24-7 ist da natürlich nicht. Ja, natürlich. Das ist ja immer so, es sind ja meist irgendwelche, entweder Leute, die nichts anderes mehr haben und irgendwie Obdachlose oder so. Oder halt Leute, die irgendwie da mit der U-Bahn oder was auch immer, Straßenbahn, was auch immer da fährt, wo auch immer diese Unterführung ist und dann da aussteigen, dringend aufs Klo müssen und dann völlig besoffen von irgendwo kommen.
Ja, nee, ich glaube, ich bin von der Innenstadt.
Und denken, hier ist dunkel, hier sieht mich keiner, hier mache ich das jetzt mal.
Ich glaube, ich bin von der Innenstadt vielleicht nicht eine halbe Stunde hingefahren, aber schon musste einmal umsteigen und also das ist nicht so zentral.
Das ist schon noch nichts, wo man drüber stolpert. Ist
nee, genau. Ja gut, aber Tourist. Natürlich auch Leute, die da nach Hause fahren und betrunken aus der Innenstadt von irgendeiner Party da langfallen.
Das ist schon noch in diesem Problem. M-Bereich von München, also dieser Innenstadtbereich, wo man mit der Innenstadt U-Bahn-Karte hinfahren kann. Aber es ist schon nicht so richtig zentral. Nee, es ist also toll. Empfehlung.
Cool. Klingt super, ja. Wirklich.
Die riesige Rosi.
Die riesige Rosi, das ist ein sehr lustiger Name.
Ja. Sehr gut. Wo war, ach jetzt, hier, Training. Ja,
was habt ihr denn trainiert? Du sitzt dauernd auf der Rolle.
Dreimal jetzt seit der letzten Sendung.
Boah, das ist schon
jeweils eine Stunde, beziehungsweise zweimal eine Stunde, einmal 40 Minuten, weil ich irgendwie da nicht mehr ging nicht mehr. Und ich war einmal laufen draußen, irgendwie 5 Kilometer, hatte die Kinder dabei, die auf dem Radl mitgefahren sind. Das heißt, es war einmal laufen und wenn es bergauf geht, auch mal eine von beiden ein bisschen anschieben. Ja, also wenn du so ein kleines, weiß ich nicht, 12-Zoll Fahrrad hast, ohne Gangschalt, also das ist schon gemein, dann irgendwie berghoch zu müssen.
Ja.
Ja.
Und ja. Und dann haben wir Backup-Wettrennen gemacht, wer schneller ist und.
Cool.
Das war's. Das hat echt Spaß gemacht. Das machen wir jetzt bestimmt öfter, wenn das Wetter jetzt wieder ein bisschen besser wird. Ja, und wenn ich meine 40 Einheiten, noch 3 Einheiten.
Geil.
Wow. Bis zum neuen Fahrrad, aber liefert, also, ist aktuell nicht verfügbar und kommt erst im Mai wieder.
Nein.
What?
Ja. Aber dann haben die meistens Lieferzeit von 3 bis 8 Tagen oder so. Also
kann man jetzt schon bestellen oder nee, kann man auch nicht bestellen?
Kann sich bestellen. Kann nicht.
Ja, scheiße.
Ja.
Ah, das ist sehr ärgerlich. Naja, gut.
Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das halt jetzt, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so, als es noch ging, dann doch noch schnell bestellt.
Ja. Ja, ich bin jetzt auch mit dem Fahrrad in so ein Loch gefallen. Ich habe ich muss schon wieder mein Lastenrad erwähnen, es tut mir leid.
Ist es nicht gerade auf dem Rückweg oder?
Das muss jetzt demnächst abgegeben werden, genau, ja. Weil das Abo läuft nur maximal 2 Jahre und dann endet das. Und ich hatte überlegt, ob ich nochmal ein weiteres Abo anfange, vielleicht nochmal für 1 Jahr oder so, noch eins dranhänge und mir dann aber ein anderes Modell oder so gönne. Oder halt das aktuelle Modell von demselben Fahrrad, das hat sich auch ein bisschen verändert über die Jahre. Und gestern oder heute, vorgestern, egal, irgendwie so jetzt vor 1-2 Tagen kam eine Mail, wir stellen dieses Abo-Programm ein. Also ihr Abo läuft noch ganz normal weiter und für alle Leute, die eins haben aktuell, selbst wenn du jetzt letzte Woche bestellt hättest, hättest du nochmal 2 Jahre buchen können. Auch das hätten sie noch ausgeliefert und ausgeführt, aber ab dem Tag, wo die Mail kam, keine neuen Bestellungen mehr, Abo eingestellt. Nicht so, nein, ich habe doch gerade, ich war schon die letzten Wochen so immer auf der Webseite und habe so ein bisschen geguckt, was gibt's, was kostet das im Monat, mache ich das nicht, mal gucken, ja, hast es ja noch 2 Monate.
Was für ein Geschäftsmodell haben die denn dann?
Nee, die verkaufen die Fahrräder eigentlich, das war so ein Ding, was sie nebenher, also das ist der vom Hersteller direkt, vom Hersteller der Fahrräder, die hatten eben zusätzlich dieses Abo-Angebot seit ein paar Jahren und jetzt stellen sie es ein. Keine Ahnung, rechnet sich nicht mehr, Chef gewechselt, hat keinen Bock drauf oder ich weiß es nicht, was da das Thema ist. Aber sehr ärgerlich, hätte ich jetzt jedenfalls das so nicht nochmal buchen können. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Aber ich habe auch noch was anderes trainiert. Ich habe ein Beet umgegraben.
Oh, sehr
richtig
gut.
Richtig schön Muskelkater gehabt.
Das gibt auch einen ganz allerfeinsten Muskelkater.
Ja, ne? Und zwar hatte meine Frau nur gesagt, hier, da machen wir das Gemüsebeet hin, willst du das umgraben? Ich so, ja klar, mach ich weg. Da ist so ganz viel alte Blumen und Zeug drin und alles voller Wurzeln. Da muss man mal auch ein Stück weit wahrscheinlich ausbuddeln und mal ein bisschen die Erde auswechseln gegen irgendwas Nährstoffreicheres. Und relativ schnell, so nach ein, zwei Spatenstichen, finde ich den ersten Stein und denke mir so, also so richtig so ein jetzt nicht einen natürlichen Stein, sondern so ein Ziegelstein oder so eine Gehwegplatte. Ach, und dann dachte ich so, wieso sind denn hier Gehwegplatten drin? Und dann hat man relativ schnell gemerkt, so anhand, wo man die nächste Gehwegplatte findet, da gab es mal so ein relativ großes Beet und das hat jemand mit so Wegen unterteilt, damit man so auch in die Sachen, die in der Mitte sind, so hinlaufen kann.
Ah, okay,
und die sind aber offensichtlich vor so vielen Jahren verlegt worden, dass sich zwischenzeitlich die Erde und auch die Pflanzen mit so einer, ich würde mal sagen, so 4 Zentimeter Erde war so über den Gehwegplatten drüber. Das heißt, du hast es nicht gesehen und sowas wie Blumen oder so wächst ja auch problemlos in 4 Zentimeter Erde. Das heißt, von außen sah das halt aus wie ein Beet und wir wussten ja gar nicht, dass da Wege in Anführungszeichen drin sind. Und ich habe das dann ausgegraben. Ich weiß nicht, wie, ich habe, glaube ich, sowas wie 20 Gehwegplatten und dann diese Steine, wie heißen die so aussehen wie so ein Knochen, so in der Mitte dünn und außen so 2 Verdickungen, aus denen
die man... Knochensteine.
Knochenpflastersteine.
Ja, genau. Ja, okay, ja, dann sind die aptly named, würde ich sagen. Und von denen habe ich noch mal ungefähr 30 oder so aus diesem Beet rausgeholt.
Ach, hey.
Also ich habe einfach jetzt im Garten rund um das Beet ist jetzt einfach alles voller Steine, was ich da einfach dahin gelegt habe und dann ist irgendwann die Sonne untergegangen und habe ich einfach alles so liegen lassen und bin gegangen.
Jetzt verlegt, was du damit machst?
Ja, weiß ich nicht. Erstmal hinter den Schuppen stapeln. Falls ich mal irgendwann Wege anlegen will, habe ich schon mal einen Vorrat.
Hinter den Schuppen bringen ist doch auch irgendwie ein Synonym für was anderes.
Ja, das ist so wie die Farm-Upstate. Ja, aber Muskelkater, ja, trainiert. So viel
dazu. Sehr gut.
Ja. Es ist echt schade, dass du nicht dabei bist.
Ja, das stimmt.
Also. Ja.
Tja.
Mein Cousin, der jetzt quasi an deiner Stadt, nein, nicht an deiner, also auch dabei ist, mit dem versuche ich ja jetzt seit ein paar Wochen schwimmen zu gehen, aber bisher waren wir noch nicht einmal zusammen schwimmen. Mal gucken.
Wart ihr denn getrennt voneinander schwimmen?
Auch nicht.
Ah, okay.
Ich war noch nicht Probeschwimmen für den Wettkampf.
Tja, dann steht das noch aus, aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
Für ich war jetzt einmal laufen seit dem letzten Wettkampf, das sollte reichen eigentlich.
Das
fassbar.
Korrekte Vorbereitung für dich, ja.
Würde ich sagen.
Oh Mann.
So, da müssen wir nämlich noch mal gucken, was wir denn nächste Woche für einen Film besprechen.
Ja.
Und wir haben nächste Woche wieder fantastischen Besuch, habe ich gehört.
Ja.
Ja, da werden die Oscars besprochen. Und ein Film.
Soll man sagen, wer kommt?
Ich weiß nicht, magst du sagen?
Ich hab's vorhin schon mal angedeutet. Wer aufmerksam war,
echt?
Könnte es, ja. Der Name wurde schon gedroppt.
Dann lassen wir es dabei bei dieser Andeutung. Jedenfalls besprechen wir da die Oscar-Verleihung. Deshalb haben wir die heute sträflich ignoriert oder beziehungsweise absichtlich ignoriert. Und
auch weil wir drei keine Ahnung hatten. Gib's zu.
Das auch, aber keine Ahnung und einen guten Grund.
Ja.
Und wir besprechen noch den Film, der da vorgeschlagen wurde. Und den sagst du uns jetzt erfahren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Christoph, oder wissen wir es nicht alle?
Wir wissen es alle.
Ich weiß es nicht.
Wir schauen den neuen Frankfurt-Tatort.
Ach doch, siehst du, ich wusste es doch. Ja, jetzt wo du sagst.
Praktisch den dritten von diesem Team nach Dunkelheit und Licht kommt jetzt irgendein anderer, ich weiß es nicht, der auch aus einem Wort besteht.
Schatten vielleicht?
Es war irgendwas anderes. Aber was schon auch irgendwie so entfernt dazu passt. Und ich glaube, er droppt erst am Freitag. Oder Samstag?
Nee, Sonntag. Sonntag ist Tatort.
Sonntag, ja. Ach so, Sonntag. Ach, guck, ich bin da schon ganz raus. Ja,
auf vielleicht ist das wieder so ein Mediathek-Ding. So, die Maus droppt doch auch immer einen Tag vorher.
Ach so. Okay. Könnte sein, ja. Ich weiß nicht. Also, wir werden das gucken. Und ich habe schon in Vorbereitung darauf den ersten geschaut. Habe dabei gemerkt, dass ich den schon mal geschaut hatte. Was aber gar nicht schlimmer, weil es wirklich ein sehr guter Tatort ist. Ich finde ja,
Fackel heißt der.
Fackel, siehst du? Ich finde ja,
das ist ja fast wie Schatten. So
toll.
Also.
Und, den zweiten haben wir angefangen, aber meine Frau ist immer eingeschlafen, was nicht am Tatort lag, sondern in meiner Frau. Und, den müssen wir jetzt noch fertig schauen, aber den werden wir auch noch schauen. Also ich werde dann alle drei geschaut haben.
Okay, wie heißen die nochmal, damit ich die
vielleicht auch? Dunkelheit und Licht.
Achso, das sind zwei und die heißen Dunkelheit und Licht.
Genau, der okay. eine heißt Dunkelheit und der andere heißt Licht. Ich glaube,
ich dachte zuerst, das sei so ein Doppelname.
Nee.
Verstehe.
Und welcher ist zuerst?
Ich glaube, erst Dunkelheit. Ja, genau, erst Dunkelheit und den zweiten haben wir auch fertig geschaut, fällt mir gerade auf. Der handelt von solchen Lichtnahrungsidioten. Ganz schlimm.
Ach, hilf ich auf.
Soll man es anders nennen? Muss man es beschleunigen? Nein. Sind Idioten.
Nein, alles gut. Das muss schon benannt werden. Okay. Dunkelheit, Licht, Fackel. Und wir besprechen jetzt Fackel. Habe ich das richtig verstanden jetzt?
Genau.
Gut, okay. Ich werde versuchen, die anderen, krieg mal die noch in der Mediathek, weil ich habe jetzt gerade auf die Schnelle jetzt hier nichts gefunden, aber vielleicht sind meine Filter auch falsch
eingestellt. Sind noch da.
Sind noch da, gell? Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, geschaut.
Ich habe jetzt nicht Mediathek-View, aber ich habe hier auf ARD Mediathek-Webseite.
Ja, doch. Ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, es zu finden, aber man findet es noch.
Na gut, dann machen wir das so. Fein.
Sag mal, mehrfach die ARD Mediathek empfohlen, die heute, das ist gut so. Da ist eh viel drin, was man gucken kann. Ich habe da neulich festgestellt, dass da mehrere Sachen sind, die ich gerne gucken würde. Auch so Serien, die ich wirklich interessant finde. Ich glaube, man muss das mehr gucken. Auch wenn es kostenlos ist. Es hilft ja nichts.
Es hilft ja nichts.
Aber es ist ja gar nicht kostenlos. Wir zahlen ja GEZ, also nein.
Ja, ich wollte gerade sagen, so eigentlich.
So kostenlos ist es gar nicht.
Nee.
Ja,
aber es ist so ein Streaming-Dienst, den man nicht so auf dem Schirm hat, gell? Und ich glaube zum Teil auch zum Recht.
Ja,
wir werden nächste Woche sehen, ob zu Unrecht oder zu Recht.
Ja, also Licht und Fackel.
Fackel.
Und wer Schatten findet, darf auch Schatten gucken.
Gibt's bestimmt, es gab doch so viele Tatorts schon.
Wahrscheinlich gab es einen, oder? Ja, genau.
Das ist ein Licht, finde ich irgendwie nicht, aber egal. Dunkelheit habe ich. Komisch.
Gut. Wird auch irgendwie zu finden sein.
Ja. Alles klar. Dann haben wir die 2 Stunden im Sack.
Tatort Schatten gibt's auch von 2002.
Ist auch bei dem Wort eigentlich naheliegend, dass es den schon gegeben haben muss irgendwie.
Ich glaube, das ist die Postel, also Bremen, glaube ich, ist das, oder?
Tja, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist Bremen.
Wie immer, er geht hiermit mein Aufruf, auf sneakpot.de zu gehen. Da könnt ihr nicht nur den Link finden, wo der Monet im Städel ist, sondern auch Kommentare schreiben, wie das auch Karel und andere wieder getan haben. Ich glaube, von Daniel kam auch noch ein Kommentar. Den habe ich jetzt nicht mehr 100% präsent, um ihn jetzt zu zitieren, aber jedenfalls da wird diskutiert.
Fleetwood Mac gehört, sehr gut. Ach
genau, ja, richtig.
Also hat ihm nicht so gut gefallen, aber ja.
Bitte nehmen Sie teil auf sneakpot.de und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt Dunkelfackel Lichtdingens mit Gästin überraschen lassen. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn ihr wissen wollt, wer nächste Woche bei uns ist und nicht so lange warten wollt, dann müsst ihr einfach diese eine Folge hier hören nochmal von vorne. Also fangt jetzt einfach vorne wieder an. Dann werdet ihr erfahren, wer nächste Woche kommt. Tschüss.
Hooray.